Herzlich willkommen bei
«Sichtbau Mechtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 270 mit mir, Philipp Rüegg, mit Michel Brändle.
Hallo miteinander.
Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Und Luca Fontana.
Hallo.
Drei Hamburger und ein Schweizer in dieser Folge. Weil genau, wir sind aus dem Teamwoche in Hamburg. Und ja, und nehmen hier aus so einem schönen kleinen Büro mit einer schönen Aussicht, muss ich sagen. Das könnte man sich gewöhnen.
Man sieht auf den Fernsehturm, man sieht auch bis auf die Elbphilharmonie, also jetzt gar nicht, aber sonst eigentlich schon da. Mhm.
Man sieht den Kletterbunker.
Ja, genau.
Kletterbunker. Wie gefällt es euch in Hamburg? Was macht ihr so eigentlich in Hamburg? Ich spüre euch so nicht, ihr seid so weit weg von mir.
In Hamby.
In Hamby.
Hey, ich habe das Gefühl, irgendwie gar nicht so viel Sachen am Schaffen.
Ich habe das Gefühl, wir sind sehr viel am Essen, weil es überall einfach geiles Essen gibt an jedem Ecke. Ja. Und das muss man alles ausprobiert haben.
Ja.
Viel Essen, viel müde sein. Ich bin immer müde.
Ich bin immer müde. Ja. Also, wir haben schon recht volles Programm. Nicht?
Also ich bin immer müde, aber in Hamburg ist es schon ein bisschen next level. Aber ich glaube, da liegt einfach daran, dass wir alle schlecht schlafen in diesen hohen Hotels.
Sonst bin ich wirklich nicht immer müde, aber da bin ich jetzt wirklich ganz, ich wache einfach die ganze Woche nicht auf. Aber nein, ist lässig da. Wir sind jetzt zum zweiten Mal jetzt da.
Ja, haben wir schon die Hafenrundfahrt gemacht?
Ja, letztes Mal gemacht, ja.
Obligatorische Hafenrundfahrt, die ist bei uns letztes Mal auch freiwillig gewesen, also freiwillig, aber lohnrelevant. Wenn man nicht dabei ist, dann
gibt es einfach keinen Lohn.
Da gibt es eine Gehaltserniedrigung.
Erpressung.
Das ist richtig, so muss das sein. Ja.
Nein, wir sind gestern immer noch so an bei so einem Retro-Game, was ist das, Museum oder was auch immer, wo du selber hast können spielen.
Ja, ich glaube, es hat Museum, genau, irgendwie Retro-Museum geheißen, und die haben aber so alte Konsolen gehabt, weißt du, nicht Spielautomaten, sondern Konsolen, und dann hast du einfach
Super Nintendo
vom
und Atari
bis zu PS3, glaube ich, das ist aber die neueste Konsole, die es gehabt. Und hast einfach eine verschiedene Sachen gegeben.
Ich liebe das Retro-Zeugs. Das bei uns in St. Pauli haben sie irgendwo in so einer huren schäbigen Ecke einen Raum gemietet, wo du hast können Mario Kart spielen konntest. Ich weiß nicht, ob welches auf der Switch war oder sogar Nintendo 64. Und sie haben aber eine Band gehabt, die Musik dazu live gespielt hat. Sie haben geschaut, was passiert auf dem Bild. Wenn jemand den Stern genommen hat, hat es gerade Das ist richtig, richtig geil gewesen.
Ja, das war auch geil, ja.
Das fühle ich sehr, ja.
Ja, nein, es ist schon ein Highlight gewesen. Ja, es war einfach sehr lustig gewesen. Wir haben so ein Summer Games gespielt von Activision. Das ist, glaube ich, auch eines der ersten Games.
1982 ist es, ich habe es gesehen, ja. Und sie sind gezwungen worden, muss man sagen.
Das kennst du vermutlich auch. Ist so ein Kultgame. Und du spielst einfach mit dem Joystick, wo du hin und her rubbelst wie ein Wilder und den Knopf drücken. Und
also Zehnkampf-Olympiade eigentlich, wo du so Hochsprung und 400 Meter Lauf, und du musst wirklich einfach immer mit dem Joystick, musst
du
einfach
rubbelst hin und her. Im Fall wirklich, als gäbe es keinen Morgen. Und das Schlimmste sind wirklich so die 400 Meter Läufe. Da musst du einfach
eine Minute bist du auch so, oh mein Gott, es geht nicht mehr.
Und du kannst dir nicht vorstellen, wirklich wie anstrengend das ist. Und dann begeisterst du, ist aber wirklich der geschafft hat. Der hat es am meisten gefühlt. Und am Schluss hat er noch wollen, dass wir haben zwei Teams gemacht, und dann hat er noch gefunden, nachher gibt es noch eine Finalrunde. Und unser Team hat einen Schlapp gemacht.
Es haben einfach alle Angst gehabt, um vor mir zu verlieren, weil ich am besten war in der ersten
Gruppe. Ich kann sagen, ich hatte 1000 Punkte mehr gehabt als die Michelle. Aber ich habe dann gerne vorvergeben. Nein, wirklich.
Aber er hat auch den besseren Joystick, offenbar.
Mhm, da wäre auf den Arm abgehakt.
Genau.
Ja, gut. Heute geht es doch nicht um Joysticks, aber wir haben andere spannende Sachen. Apple hat diverse neue Telefone vorgestellt. Ein ultra dünnes. Da können wir darüber reden, ob das auch so toll ist wie das von Samsung, ob es auch so edgy ist.
Das Beste, was es je gegeben hat.
Dann du, Luca, bist ja noch an der IFA gewesen, und da steht ein toller Fernseher gesehen, wo ich mir offen muss, das Geld sparen für nächstes Jahr. Dann reden wir im Big Screen über K-Pop Demon Hunters, wo ich mich genötigt gefühlt habe, auch zu schauen, einfach damit zumindest eine neutrale Stimme drin hat.
Eine kritische Stimme. Das ist nicht neutral, du bist immer sehr kritisch.
Objektiv.
Das ist subjektiv kritisch.
Ich bin der, der die objektiven Reviews macht, weil es die gibt. Und dann in der Spielecke reden wir natürlich noch über Hollow Knight Silk Song, aber ja, wir fangen wie immer an mit den News.
News aus der Tech-Welt.
Es hat mal wieder neue Telefon geregnet. Drei Stück, glaube ich. Nein, vier. Drei.
Siehst du? Das ist ein bisschen, wie du es anschaust.
Verschiedene farbige, orange unter anderem und eben eins, ein ganzes dünnes. Und ja, und dann natürlich auch noch AirPods und Uhren, die offenbar niemand interessiert haben, leider.
Das ist nicht ganz korrekt.
Genau, sag mal, erzähl mal, was ist so gekommen, was ist so, ist das, und was kann das Air, das dünne?
Genau, das ist vorgestern ist das ja gewesen, hat Apple seine alljährliche Keynote zu den iPhones abgehalten. Und es hat also, ja, wie du so sagst, drei verschiedene Modelle gegeben. Normalerweise sind es immer nur zwei gewesen, das normale und das Pro. Und jetzt haben sie nur noch ein drittes so reingeslottet, eben das iPhone Air. An dieser Stelle muss ich gerade mal ganz kurz ranten über die Nomenklatur, weil es heisst jetzt das iPhone 17, das ist das normale. Dann gibt es das iPhone 17 Pro. Und dann gibt es aber nicht das iPhone 17 Air, sondern es gibt nur das iPhone Air. Ohne 17.
Aber Samuel, das macht eben auch Sinn, wenn das erste iPhone Air
das
ist.
Ist mir gleich.
Nicht beim 17
Nein,
anfangen. Ist mir gleich.
Nein, da könnte ich ausrasten. Also, weil haben jetzt beim iOS, zum Beispiel bei der Software, haben sie jetzt vor, ich weiß auch nicht, 3 Monaten haben sie angefangen, okay, jetzt machen wir es konsistent. Es gibt alles, ist mit der Jahresnummer beziffert, iOS 26, iPadOS 26, egal ob es die 26. Version ist oder nicht. Und ich dachte, wunderbar, jetzt haben sie es endlich gefunden. Macht irgendeine logische Namensgebung, aber nein. Jetzt ist es wieder iPhone Air ohne 17. Ja,
das ist also da könnte ich wieder. Hund mit Katze, das ist wirklich, ja, das geht gar nicht.
Anyway, genug von meinem Rant. Also das sind die drei Modelle, die vorgestellt worden sind. Und ich gehe kurz so über die Highlights durch. Wer es genau will lesen, der kann auf unsere Seite gehen, digitec.ch und dort noch so ein bisschen Details sich zusammen suchen. Das normale Modell dort, es ist wie jedes Jahr, das erbt immer so die Sachen vom letztjährigen Pro-Modell. Das ist ja das Jahr so. Es hat jetzt, das grösste Highlight, würde ich sagen, ist einfach, dass das Display endlich 120 Hz hat. Das ist jetzt immer noch bei 60 Hz umgedümpelt.
Krass.
Ja, krass ist, dass es bis jetzt immer 60 Hz war. Ja.
Also, das ist crazy. Also ich denke, das ist schon lange Thema bei den iPhones. Und dann kommt einmal einfach wieder so hinführen, wir haben jetzt das krasseste, neueste, das wir noch je gesehen haben. Und dann kommt einfach so, wir haben jetzt 120 Hz. Genau.
To be fair, wahrscheinlich die meisten Leute merken den Unterschied erst, wenn sie 120 Hz haben. Und solange sie es nicht haben, haben sie es wahrscheinlich nicht gemerkt. Aber anyway, gibt es jetzt 120 Hz. Displays sind allgemein überall besser geworden, sie sind überall heller geworden, leuchten jetzt mit bis zu 3000 Nits. Das ist sehr viel. Letztes Jahr sind es so 2000 gewesen. Das gilt jetzt gerade für alle neuen iPhones. Das ist jetzt auch nur das mal beim normalen. Und was auch für alle gilt, ist, die Displays haben einen neuen Schutz drüber. Also das Schutzglas ist jetzt Ceramic Shield 2, nennt Apple das. Das 2 heisst, es hat vorher das Ceramic Shield 1 gegeben. Und die neue Version ist anscheinend einfach nochmal kratzfester. Dreimal so kratzfest, das werden wir dann herausfinden.
The Cherry Rigs, everything is
schon
ready.
Genau, da hat seine Tools schon ready. Und es hat eine neue Beschichtung, die jetzt irgendwie Reflexionen soll verhindern. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das wie so ein Matz-Display denn ist oder nicht. Oder? Ja, bin gespannt. Das gilt auch für alle iPhones. Und dann noch das Dritte, was auch für alle iPhones gilt, ist, es gibt eine neue Selfie-Kamera. Und die ist noch recht spannend. Also die hat jetzt nämlich, erstens hat sie eine höhere Auflösung, es sind jetzt 18 Megapixel statt 12 wie bis jetzt. Und was aber wirklich ausgewöhnlich ist, ist, der Sensor ist quadratisch. Sonst ist ja immer so ein, was ist es, 4 auf 3, glaube ich, das Verhältnis, genau 4 zu 3. Und jetzt der neue ist quadratisch und das hat einen Grund, nämlich, dass du sollst das Handy immer müssen drüllen müssen, um ein Selfie machen im Querformat. Und du kannst es immer im Höchformat lassen und dann kannst du einfach verschiedene Formate ausschneiden. Das heisst, egal ob du ein Hochformat oder ein Querformat-Selfie machen willst, du kannst das Handy einfach gerade heben. Und sie haben dann auch noch irgendeinen AI-Algorithmus, der anscheinend soll selber erkennen, weißt, bist du jetzt... Es sind jetzt mehrere Leute, du musst quasi ins Querformat wechseln oder bist nur du und machst ein sehr Hochformat. Ja.
Gut, kehrst du dann bei mehreren Leuten gleich, weil du brauchst ja gleich das Display zur Hilfe, wie viel lässt du aufpassen und so.
Das ist ein guter Punkt, genau. Wenn du es besser sehen willst, kannst du natürlich sagen, du musst vielleicht gleich kehren, weil es so klein ist. Aber du musst nicht mehr.
Also je nachdem, wenn du so auf Insta und TikTok haben sie es halt schon immer gerne Hochformat, auch Gruppenfotos und Sachen.
Das macht ja wirklich keinen Unterschied, oder? Weil dann hebst du sie einfach im Hochformat, ist weiterhin ein Selfie im Hochformat, alles okay. Aber wenn du jetzt mal ein Querformat-Selfie machen willst, so kurz, dann ich werde herausfinden, ob das jetzt in der Praxis einen grossen Unterschied macht. Aber es ist einmal ein neuer Ansatz mit dem quadratischen Sensor, finde ich noch spannend. Ich glaube auch weitwinkliger, haben sie gesagt, die Kamera. Also kannst wieder, bringst du wieder mehr drauf. Hat natürlich auch Nachteile, ist mehr Verzerrung und so, aber ja, gerade für so Gruppenfotos ist das immer nützlich. Genau. Denn hier dran hat das normale iPhone auch noch die bessere Ultra-Weitwinkel-Kamera bekommen. Ich glaube, die vom letztjährigen Pro-Modell, so wie es tönt hat, hat jetzt einfach auch 48 Megapixel Auflösung wie die Hauptkamera. Ja, und das wäre es dann auch ungefähr gewesen mit den Neuerungen beim normalen iPhone, also einfach iPhone 17. Der Akku hebt ein bisschen länger, da kommen wir nachher schnell dazu. Genau, und sonst hat es noch neue Farben gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, ich zähle es nicht auf, irgendwie so. So ein bisschen pastellige.
Einfach eins mit Orange, so. Das ist das Highlight.
Ja, genau, das ist eben,
nein, das ist eben beim das Ultra, bei den normalen iPhone. Also ich finde die Farbe bei den normalen iPhones sehr viel schöner. Ich liebe das Pastellige. Das ist auch, glaube ich, im Moment recht Mode. Ich weiß es nicht, ob es einfach unsere Generation ist. Heißt
auch so Sachen wie Salbei und Lavendel. Und
yes, lila.
Irgendwelche Lebensmittel.
Korall, Orange oder wie
ein auch immer. Genau. Apfelsalbei. Klingt doch mega gesund. Genau.
Ja, so wie zum Normalen. Und dann der grosse Star von der Show für die meisten Leute, oder mindestens das Neueste, ist eben das iPhone Air gewesen. Das ist sehr dünn.
Hey, meinst du, dürfen sie es Air Max denn nennen? Und er hat doch nicht Nike. Air Max.
Collaboration incoming.
Gute Frage. Aber sie sind ja eh so mit Nike, sind sie ja recht verbandelt.
Das ist natürlich eine andere Produktkategorie. Aber vielleicht gibt es ein Crossover.
Ja. Ich glaube schon, wir sind ja bei den iPods haben sie doch schon mit Nike zusammengearbeitet. Dort hat es, glaube ich, jemand angefangen.
Dann,
so.
Genau. Dann danke jetzt einfach so das Air Max. Zack, bam.
Du siehst das Kino schon vor dir, oder? ja, das ist einfach mega dünn. Das ist, was ist das? 5,6 mm dick, allerdings
abgerundet. Und ohne den Kamerabuckel.
Genau. Das sind jetzt gerade die zwei Einschränkungen, die ich will machen. sie haben ja einfach, was ist, bei Samsung hat ja auch schon das Edge rausgebracht. Das ist 5,
ja, genau. Es ist 5,7. Und beim iPhone Air ist es 5,64, oder?
Ja,
also
genau.
Es ist 0,06 oder 0,04 ist es irgendwie dünner.
Aber Samsung hat auch noch irgendwelche Ausbuchtungen.
Ja, Samsung hat natürlich auch noch einen Kamerabuckel, aber der ist, glaube ich, auch ein bisschen weniger hoch.
Das weiß ich aber gar nicht, wie hoch der ist beim Air, aber es ist halt einfach...
Ein Vergleich.
Aber genau, also wir reden nicht über Millimeter, wir reden über Mikrometer.
Ja, genau.
Ja, voll.
Es sind Mikrometer, die Unterschied sind. Also es ist
aber egal, anyway, es ist sicher dünn. Wenn du es in die Hand nimmst, wird es sich auch sicher dünn anfühlen, das ist klar. Und es ist ja relativ leicht, ich glaube 165 Gramm, das ist einfach leichter als alle anderen iPhones. Obwohl es ein relativ grosses Display hat, oder? Also es ist 6,5 Zoll Diagonale. Das ist fast so gross wie das Plus letztes Jahr.
Ja, das ist recht gross. Ich glaube, genau. Das iPhone ist 6,3, oder?
Ja, jetzt ist es 6,3, genau.
Vorher war es 6,1.
Das iPhone gibt es in drei Grössen.
6,3, 6,5 und das Ultra.
Ultra gibt es nicht, aber Pro Max gibt es. Das ist bis 6,9. Ja.
Pro Max heisst es, excuse. Du bist schon bei Samsung gewesen.
Ja, dann habe ich abgehängt.
Ich kann auch eine Übersicht machen, ist ja gleich.
Nennen Sie es mit ML, XL. Ja, haben wir nicht etablierte Größe.
Oder so richtig wie bei Starbucks, so Venti und Grande, damit es noch viel weniger Sinn macht.
Ja, Venti und Grande und Dings. Ja, man muss jetzt checken. Was heißt Venti? Was ist jetzt? Warum
ich glaube, sie wissen einfach nicht. Sie kennen, glaube ich, einfach Italienisch nicht. Weil irgendwie ist doch Venti ist doch 20 oder so.
Okay.
Ja, Venti heisst 20, ja. Warum 20 ja, jetzt? Welche Größe?
Eben, gell?
Okay. Wir schweifen ab. Ja. ein dünnes iPhone, dort bin ich gewesen, das hat natürlich ein paar Nachteile, ist klar, wenn du es so dünn machst, dann musst du ein bisschen Sachen rausnehmen, sonst hast du ja also hast du zu wenig Platz. Es ist lustigerweise eigentlich, die ganze Technik, die steckt jetzt in dem Kamerabump, wo man halt noch so ein bisschen vorsteht. Der heisst übrigens nicht mehr, ist kein Bump mehr, sondern der heisst jetzt offiziell das Camera Plateau.
Weil es so dünn ist.
Oh!
So geil. Ich glaube,
das Plateau.
Die Taskforce, die sich zusammenstellen muss, wo der Name sich ausdenken muss, dann hocken die zusammen in das Büro und dann so, okay, look, Bump ist blöd, dann sind wir Namen dran und dann irgendein Whiteboard, dann ist ein Name draufschreiben. Ja. Voll geil.
Also, ich glaube, das Modul hat es ja vorher geheißen und jetzt ist es halt das Plateau, der ergänzt jetzt natürlich Dynamic Island, wo du auf der Vorderseite hast, oder hast du eine Insel auf der Vorderseite, das Plateau auf der Rückseite.
Ja, Geografie wird da
richtig.
Wie viel Arbeitsstunden sind echt in dieser Taskforce? Wie viele Meetings hat es gebraucht, damit man alle auf den Namen sich halt können einigen und sagen,
du meinst, Plateau wie viele Meetings, wo eine Mail hätte können sein?
Hättest du eine AI können fragen, aber halt nicht die von Apple, weil die ja nicht gut
sind. Inexistente.
Noch nicht, bitte. So, aber dort steckt auch die ganze Technik eigentlich drin und der Rest vom Telefon ist mehr oder weniger Akku, damit halt die Akkulaufzeit noch einigermaßen gut bleibt.
Mega krass.
Was aber schon heisst, oder weil dort in dem Plateau so viel Zeug drinsteckt, hat es natürlich weniger Platz für eine Kamera, also für Kameras und darum ist in dem Fall auch nur eine Kamera geworden, einfach eine 48 Megapixel Weitwinkelkamera. Also sprich, auch so die Hauptkamera, die du im normalen iPhone wahrscheinlich auch hast. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es wirklich die gleiche ist oder ob es einen kleineren Sensor hat oder so. Das sehen wir dann, wenn wir es testen. Ja, und was auch nicht hat, übrigens, ist ein Lautsprecher unten dran. Also es hat effektiv nur den Lautsprecher, wo du, also auf der Frontseite, im Display, oder, wo du hast, wenn du das Ohr hast, zum Telefonieren, logischerweise, der braucht es. Aber der, wo es sonst unten noch hat, der fällt einfach weg, hat keinen Platz. Und das hast du natürlich, wenn du jetzt brauchst, zum Musik hören oder zum Video schauen, ohne Kopfhörer, dann hast du erstens keinen Stereo-Sound, okay, gut, und natürlich einfach weniger Sound, oder?
Bin auch gespannt, ja.
Bin auch gespannt.
Also, weißt du, damit sie mir AirPods verkaufen?
Vielleicht.
Das brauche ich schon noch
oft. Also ich schaue mega oft im Fall so YouTube-Videos und so, ja. Oder los Podcasts, einfach mal, weißt du, wenn ich leider heim bin, einfach mit
genau. dem... Kochen ja. oder so, ja. Ja. Tue ich mega oft.
Darum, ich bin echt gespannt, ob es einen grossen Unterschied macht. Man muss sagen, die oberen auf dem Display sind auch recht gut geworden letztes Jahr. Dort habe ich einen mega Unterschied festgestellt. Früher war es immer so, der hast du wirklich nur brauchen, wenn du ihn am Ohr gehabt hast und sonst auch nicht.
Hey, aber ich meine, die grosse Frage ist doch einfach irgendwie, eben, ich habe dich das ja vorher schon gefragt, wie sie denn eigentlich das angepriesen haben, und ich glaube, sie haben nicht jetzt irgendeinen speziellen Aufhänger gehabt, weil nach einem dünneren Telefon hat wirklich, das fragt jetzt wirklich niemand. Das, also, nein, ich meine, aber nie, also ich kenne niemanden, der findet, hey, mein Telefon ist so dick. Die sind ja, oder nein, aber weil die sind ja alle
das dünn. Das weisst du nur noch nicht, dass du das brauchst. Du weisst auch nicht, dass es
bitch. Nein, aber es ist ja auch wirklich so, weil ich habe gerade die Diskussion jetzt letztens gegeben bei den Handhelds, sie sind ja so fett und die einen finden das eigentlich gerade gut, weil die liegen dann besser in der Hand. Und ich meine, dort reden wir von Zentimetern. Aber bei meinem Telefon auch, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich es noch dünneres besser fände, oder?
Ich bin auch noch nicht sicher. Ich muss es zuerst in der Hand haben. Also die Ersten, die das so in die Hand hatten, die finden, das fühlt sich tatsächlich gut an. Es ist, glaube ich, mehr abgerundet wieder und so. Hey, aber ich jetzt, es geht mir gleich wie dir, ehrlich gesagt. Hey, aus der Ferne geht es mir gleich wie dir. Ich habe auch nicht noch
den und vor allem der offensichtliche Kompromiss finden, hey, ein bisschen nicer in der Hand für irgendeine halbe Akku, dann findest du so, ja nein, ich mach's doppelt so dick.
Okay, die Leute wollen gerne mehr Akku.
Ja, ja, aber also ich komme nachher zum Akku, weil ich mache noch eine Übersicht über alle Akkulaufzeiten. Aber der Akku ist erstaunlich gut, für das es so dünn ist. Ist echt erstaunlich gut, mindestens die offiziellen Angaben. Wir sehen, wie sie in der Realität ist. Das ist das iPhone Air, gibt es in 4 Farben, ich weiß auch nicht, Lichtgold und Himmelblau und
Weiß. Ist halt,
die alle sie sollen jetzt möglichst leicht tönen, glaube ich, oder die
Farbe? Ja, ja, genau, sie sollen irgendwie Lichtigkeit so ausstrahlen.
Darum gibt es ein schwarzes übrigens.
Ja, genau, darum gibt es ein schwarzes. Aber sie sind ein bisschen, also es hat schon so ein Farbschema, oder das Normale ist ein bisschen pastellig. Das ist jetzt... Ja, ist auch eher pastellig, ist halt wie das MacBook Air eigentlich.
Hey, die Leute sind alle Hüllen dran, das ist doch irgendwie.
Ja, also, auch ein guter Punkt eigentlich.
Ein leichtes Schwarz.
Gut, halten wir uns lange mit Farben auf. Gehen wir zum Flaggschiff-Telefon, zum Pro und Pro Max. Das Jahr ist wieder so die größere und die kleinere Version, also eben Pro Max mit 6,9 Zoll Display und Pro mit 6,3 Zoll Display. Die unterscheiden sich wirklich nur im Display, also alles andere, bis auf den Akku natürlich, ist identisch. Die Kamera ist genau die gleiche. Es hat ja Jahre gegeben, wo dann zum Beispiel das Pro Max noch die bessere Kamera hatte, etc. Das ist das Jahr nicht so. Die sind also identisch. Die erste grosse Neuerung ist das Design. Das Pro sieht das ja wieder mal wirklich anders aus. Jetzt die letzten Jahre, ich glaube seit dem 12 Pro, ist das alte Design immer gleich geblieben, hat genau gleich ausgesehen, mit ein bisschen anderen Materialien und so, aber die Form im Prinzip ist immer die gleiche gewesen. Und jetzt stellen sie wieder um, und zwar wirklich auf einen Unibody aus Aluminium. Unibody heisst immer, sie haben einfach ein Stück Aluminium und aus dem fräsen sie das ganze Gehäuse raus. Im Gegensatz zu vorher, wo es halt wie einen Rahmen rundherum gegeben hat und dann eine Rückplatte und eine Vorplatte. Ja. Oder? Und das hat, glaube ich, so ein bisschen Vorteil bei der Kühlung, weil halt dann die Wärme durch die Schwärme irgendwie besser ableitet durch so einen Unibody. Und es ist jetzt auch wieder leichter, weil es aus Alu ist, was sehr witzig ist, weil sie vor 2 Jahren auf Titanrahmen umgestellt haben und dort das ganze Marketing sich um den Titanrahmen eigentlich gedrillt hat, wie stabil das jetzt der ist und wie toll und wie schön und wie leicht. Und jetzt ist 2 Jahre vergangen und jetzt ist Titan wieder, also RIP, oder? Finde ich relativ witzig. Und in den Unibody rein ist auf der Rückseite dann so ein Glasstück eingeladen. Aus Ceramic Shield 1 übrigens. Also das ist kratzfester oder bruchsicherer als ein normales Glas, was bis jetzt nichts hatten. Aber sie brauchen hinten dran nicht die neue Version. Also nicht das, was vorne auf dem Display ist, sondern einfach die alte Version vom Ceramic Shield. So. Das ist das Design und das Kamerablatt. das ist jetzt eben ein Plateau, weil es über die ganze Breite verläuft. Es sieht sehr ähnlich aus
wie beim Google Pixel.
Genau,
einfach größer.
Einfach grösser. Ist, ja. Er ist höher eigentlich, ja, oder?
Genau.
Weil
genau.
Die Kameraanordnung ist immer im Dreieck. Ja, genau. Nebeneinander. Ja. Den drei Kameras. Ja, das ist das eine. Eben die Farbe, du hast es vorhin schon angetönt. Dieses Jahr gibt es wirklich sehr, sehr eine auffällige neue Farbe, nämlich Cosmic Orange ist der offizielle Name.
Ja, so ein metallenes Orange. Also ich finde, also ich habe Orange überhaupt nicht gern, aber sonst an sich ist es eigentlich noch eine
Orange
coole geil. Idee mit so einem knalligen Orange.
Ich habe auch Angst, dass ich jetzt das Jahr als Testgerät bekomme, wo wahrscheinlich Orange wird sein, aber ich will es so eye-catchy und neu ist und ich das ganze Jahr mit einem orangen iPhone. Das
ist voll geil. Ist wieder Michelangelo.
Darf rumlaufen, ich will mich nicht beklagen, aber
mal eigentlich schon. Beklagen, ja, genau. Aber du hast ja gesagt, dein Alter sei dreckig.
Ja, ich habe gestern gesagt, mein iPhone ist so dreckig, zum Glück kommt jetzt ein neues über.
Weil der Samuel will es nicht putzen, sondern wechseln.
Genau, ich putze iPhones nicht, ich wechsle es aus. Nein, natürlich nicht. ich gebe das Alter dann wieder zurück. Also von dem her.
Ja, voll.
Das ist das Design, was neu ist. Also neben Orange gibt es übrigens auch noch normale Farben, sage ich jetzt mal. Es gibt noch ein Dunkelblau, das finde ich sehr schön. Und in Silber, das ist einfach klassisch.
Aber spannenderweise nicht in Schwarz.
Nicht in Schwarz, das, ja, das habe ich auch spannend gefunden.
Das finde ich auch noch cool, weil es sind normale so langweilig schwarz. Ja. Und jetzt können es gar kein Schwarz sein. Ja.
Bam. Aus Silber, dunkel dann. Gut, genug zu den Farben. Genau. Technisch, die grösste Neuerung ist die Kamera, und zwar die Telekamera. Also die anderen zwei bleiben genau gleich, die Ultraweitwinkel und die Weitwinkel. Jetzt die Telekamera, die kommt einen neuen Sensor rüber, hat auch 48 Megapixel, wie bei den anderen auch. Er ist immer noch nicht so gross wie bei den anderen, das hat einfach physische Gründe. Du kannst ihn nicht so gross machen, weil du einfach längere Brennweite hast. Und die Linse ist auch wieder anders. Jetzt, bis jetzt war es ja ein 5-fach-Zoom beim letzten Mal oder 120 mm, wer sich so in der Fotografie ein bisschen auskennt. Und jetzt gehen sie wieder ein bisschen zurück auf ein 4-fach-Zoom bzw. 100 mm, eben weil der Sensor dafür grösser ist. Und du kannst jetzt aber dafür noch mal digital zoomen und dann hast du ein 8-fach-Zoom oder 200 mm. Und ich finde das immer lustiger, dass bei der Keynote redet sie nicht mehr davon, ja, das iPhone hätte jetzt 8 8 Brennweiten. Nein, hat es nicht. Es hat 3 Brennweiten und alles andere ist einfach digital zoomt. Und sie machen dann so digitale Tricks mit dem Fusion und Zeug und Sachen. Okay, kann man nennen, wie man es will, es sind 3 Kameras. Aber ich bin trotzdem, ich bin gespannt, weil ich bin mega Fan von der Telekamera. Ich brauche die sehr, sehr oft. Und wenn dort die Bildqualität besser wird, ist für mich immer ein Mehrwert
tatsächlich. Nimmt man immer gern.
Ja, nimmt man wirklich gern. Wobei eben, also da muss man schon sagen, wir haben ja am Montag, glaube ich, hat Michel da mit dem Pixel so das 100-fach Zoom ausprobiert. Hat die mit Elbphilharmonie fotografiert, wo ganz weit und dann mit AI aufbessern lassen und
beim Pixel ist es, du kannst so 100-fach Super Zoom kannst machen, Super Res oder so nennen sie es, glaube ich. Es ist ein digitaler Zoom, also du fötelst wie ganz nah her und dann lässt es aber durch eine digitale Datenbank, also durch eine AI-Datenbank, die dann raussucht, was du gefötelt hast und es dann ergänzt. Das ist, glaube ich, auch mal so ein bisschen Thema gewesen, damals, wo Samsung das gemacht hat mit dem Mond und so, ist dann aufgefallen, dass einfach halt der richtige Mond und ja, der sieht ja halt von überall gleich aus. Kannst drüber klatschen, dass der noch so richtig ist. Und bei der Elbphilharmonie hat das natürlich sehr gut funktioniert, weil wahrscheinlich sehr viele Bilder von der Elbphilharmonie existieren. Es hat auf jeden Fall sehr eindrücklich ausgesehen. Die Frage ist, wie sinnvoll das ist,
ja, ich habe gerade sagen, wann braucht man einen 100-fachen Zoom? Also jetzt wirklich
nötig.
Ja, das ist absolut. Gibt es zwischendurch keine Stufe? Also kannst du auch 20-fach machen?
Ah, du kannst alles machen. Ja, du kannst es stufenlos machen. Ja. Der 100-fach ist einfach wirklich der krasse neue Feature. Sonst sind es auch so ein 5-fach optische und der Rest digital.
Ich mache manchmal einfach, wenn ich gewisse Sachen will, tatsächlich mal so sehe, weißt du, irgendein Schild oder irgendetwas, dann ist es so gäbig, dann kannst du kurz hinzoomen.
Also, dass du mit der AI dann gut geht.
Ja, das habe ich eben auch probiert. Genau, ich bin immer bei Schriften, bin ich sehr Fan vom Zoomen und schaue, wie Qualität denn ist, weil du ja den Schilder und Informationen willst schnell anholen. Und dort erfindet es manchmal Buchstaben dazu. Also, es ist so ein bisschen spannend, was für ein Text schlussendlich denn dort steht. Wo man kann so aus dem Kontext vielleicht noch erahnen, was eigentlich jetzt sollen stehen.
Ja, also genau. Bei Apple ist da eher zurückhaltender, also das müssen wir jetzt auch die Leute nicht verwirren. Jetzt haben wir vom Google Pixel,
das Pixel gewesen, 10 genau.
Pro, oder was ist das gewesen?
Das 10 Pro hat es.
Jetzt haben wir von Google geredet und nicht von Apple. Apple ist da viel zurückhaltender mit so den ganzen AI-Features. Also einerseits, weil sie es einfach nicht können, hat man den Eindruck besetzt. Und Andererseits, gerade bei den Kameras, ich glaube, dort wollen sie auch gar nicht so stark eingreifen wie jetzt zum Beispiel Google, sondern sind eher so ein bisschen auf der Schiene, wir wollen echte Fotos machen.
Ja. Das finde ich aber am Fall auch sehr sympathisch. Wir haben ja, glaube ich, auch schon darüber diskutiert, wie viel ist denn noch vom Fotograf, wie viel ist noch Foto, wie viel ist denn eben einfach irgendwie künstlich hinzugefügt. Und wenn du die Möglichkeiten gar nicht hast, finde ich, dann kannst du immer noch ein bisschen mehr mit Kreativität arbeiten, als dass du dann nachher irgendwie Angst hast, dass dein Bild verfremdet ist.
Das Post-Processing hat natürlich auch irgendwie...
Logisch, genau, Image-Pipeline.
Ja, klar, sie tun es, glaube ich, auch schon noch ein bisschen schärfen und beleuchten. Und
ja, klar, also, die haben ja irgendwie auch die Imaging-Pipeline besteht, glaube ich, aus also irgendwie 18 Schritten, oder Zeug verbessert wird. Aber eben, es wird wie nichts... Es gibt noch einen Unterschied, ob das Bestehende wie verbessert oder ob du aktiv noch Zeug hinzudichtest, wo einfach gar nicht von der Kamera aufgenommen worden ist. Ja. Den Unterschied mache ich jetzt schon. Den
Himmel verändern und so Google.
Ja, richtig. Oder? Und eben, es kann sein, dass das dann auch mehr kommt, wenn ihre AI halt einmal ready ist. Und
zu merken, dass die anderen dass die Leute das wollen, oder?
Genau, das weiß ich jetzt nicht. Aber bis jetzt noch sehr zurückhaltend. Jawohl, soviel zu der Kamera. Und hey, zu den Chips so komme ich nachher, weil das ist auch gerade übergreifend über alle. Das Letzte, was noch so pro-spezifisch ist, sie haben eine neue Hülle wieder gebracht. Ihr erinnert euch vielleicht noch, vor zwei Jahren, am 15. haben sie mal ihr Leder abgeschafft, komplett, aus Umweltgründen und so, ethischen Gründen, und haben dort so ein Textil-Case eingeführt, das haben sie Fine-Woven genannt, oder Feingewebe. Und das war ein riesen Fiasko, weil das ist so nach kurzer Zeit sehr speckig geworden und hat so wirklich Kratz drauf gehabt, einfach hat wirklich nach ein paar Monaten, ich hatte noch eins gehabt, hat es einfach also wirklich ausgesehen, als hätte sich jeder Schnarren gehabt. Und das haben sie dann auch letztes Jahr einfach wieder sterben lassen. Klammheimlich ist das wieder verschwunden. Und jetzt, wieder ein Jahr später, macht es einen neuen Versuch. Macht auch wieder eine Textilhülle. Die heisst Tech Woven. Und die sieht noch cool aus. Das ist wie so ein texturiertes Textilding mit so... Sie hat es früher auch, also hat's schon von Dritthersteller abgegeben. Das ist halt einfach so ein grob gewobenes... Case
so
ist.
So leinenmässig, kann man das sagen?
Ja, aber so ein bisschen robuster. Es ist ein beschichtetes Garn und so. Oder?
Okay.
Und das, ich bin gespannt. Ich finde, es sieht noch recht cool aus. Mal schauen, wie gut das
ist. Wie viele Männer das durchhebt.
Ja, genau. das ist prospektivisch. Jetzt eben zu den Chips muss man noch ein bisschen reden. Und das ist aber wieder modellübergreifend. Also es gibt natürlich neue Chips. Es gibt den A19 im normalen und den A19 Pro im Air und im Pro. Im Air hat er noch einen Grafikkern weniger, also ist ein bisschen weniger stark. Und der A19 Pro hat jetzt endlich mehr RAM, das haben sie gar nicht gesagt in der Keynote, hat man jetzt aber irgendwie herausgefunden. Der hat 12 GB RAM und nicht mehr 8, wie der alte. 8 ist immer relativ wenig gewesen, oder? Und der A19 hat jetzt 8 weiterhin, also im normalen iPhone. Das ist der Prozessor, also das SoC, und es soll natürlich schneller und effizienter und so sein, ist klar. Ich weiß auch nicht, wie viel Prozent, das habe ich gar nicht mehr nachgeschaut. Ist einfach besser. Spannender ist nachher, dass die zwei anderen Chips noch neu sind. Einerseits der N1, das ist der erste Apple-eigene Wireless-Chip. Und Wireless-Chip heisst, der ist zuständig für Bluetooth, Wi-Fi und Threads, das Threads-Protokoll. Ich glaube, Bluetooth, jetzt bin ich auch nicht mehr sicher, 3. Jetzt müssen Sie nachschauen. Und Wi-Fi 7 auf jeden Fall.
Bluetooth 6, oder? Habe ich gemeint.
Bluetooth 6, Entschuldigung. Genau. Ja, klar.
Bluetooth 6 und Wi-Fi 7.
So ist es. Entschuldigung, danke. Und der soll das anscheinend sehr, sehr energieeffizient machen. Was natürlich gut ist, gerade wenn du das iPhone Air hast mit einem kleineren Akku, oder? Dann bist du froh, wenn das Zeug alles weniger Saft braucht. Das ist der Wireless-Chip, der jetzt neu ist. Und der kommt überall in alle iPhones. Und dann haben sie auch noch ein eigenes Modem weiterentwickelt. Sie haben beim iPhone 16e, das ist so das billige Modell, sage ich jetzt mal, haben sie erstmals ein eigenes Modem eingesetzt. Das hat C1 geheißen, oder heisst C1, gibt es ja immer noch. Und jetzt haben sie es weiterentwickelt. Jetzt ist es das C1X. Und sie behaupten, das soll schneller sein als das letztjährige Modem vom iPhone 16 Pro. Also es soll einfach gut sein, sagen wir es mal so. Und das kommt jetzt aber nur ins iPhone Air, interessanterweise. Also im Pro und im Normalen haben sie noch nicht ihre eigenen Modems drin, sondern haben weiterhin eins von Qualcomm. Von Qualcomm sind bis jetzt immer alle anderen gewesen, oder? Und man weiss nicht ganz genau, warum. Weil wenn es ja so gut ist, warum kommt es nicht überall? Man hat dann herausgefunden, dass anscheinend das noch nicht... Ach, der 5G-Standard hat so es geht jetzt mega tief ins Rabbit Hole hin. Es gibt noch wie verschiedene Arten von 5G, irgendwie Millimeter Wave und irgendwas. Aber die neueste Art von 5G unterstützt jetzt den Apple-Chip eben noch nicht und das Qualcomm aber schon. Und das könnte jetzt der Grund sein, warum das halt bei den Pro-Modellen und beim normalen immer noch die von Qualcomm nehmen. So. Der Vorteil vom eigenen Modem ist genau gleich wie beim N1, nämlich er braucht weniger Energie. Was halt auch beim Air natürlich besonders wichtig ist. Und das Dritte, was auch noch ein bisschen für mehr Akkulaufzeit sorgt beim Air, ist, dass es das nur noch mit eSIM gibt. Also jetzt hast du keinen physischen SIM-Kartenslot mehr. Ist ja jetzt beim Pro und beim normalen in den USA auch schon so gewesen, aber bei uns noch nicht. Und das Air ist jetzt das erste iPhone, das wirklich weltweit nicht mehr mit einem physischen SIM-Kartenslot gibt. Also dort musst du eSIM haben, sonst funktioniert es
auch nicht. Aber wer hat noch einen physischen SIM?
Ich.
Wirklich?
Also ich habe auch noch einen Moment, ja.
Ich habe bis vor zwei Wochen auch noch einen.
Ah, wirklich?
Also ich wüsste nicht mehr, oder? Weil jetzt ich habe Galaxus Mobile, wir unterstützen das ja. Aber es gibt schon noch, in der Schweiz ist es kein Problem. Ich glaube, es gibt so kleinere.
Ah, okay.
Es gibt aber schon so kleinere, ich bin nicht mehr sicher. Was irgendwie, ach, keine Ahnung, Lebara oder irgend so etwas Hypes, wo noch kein eSIM unterstützt. Ich hänge mich nicht an Lebara auf, vielleicht unterstützt die auch eSIM, aber ich habe gelesen, es gibt zwei, drei kleine, die es nicht unterstützen. Und natürlich weltweit gibt es sicher noch diverse.
Ja, das glaube ich schon, genau. Ja, aber ich habe gedacht, in der Schweiz, damit wir wieder eSIM.
Ich denke, sie macht das wie so im, ich weiß es nicht, nehmen doch ganze Regionen und sagen, okay, da ist eSIM und da nicht.
Hey, wir sind ja schon lange dran. Ich finde den Akkupunkt eben wegen dem Air ja schon interessant. Weil sie sagen ja, der sei erstaunlich, trotzdem erstaunlich gut, oder?
Richtig. Jetzt habe ich aber die Zahlen, die müssen sie aufmachen. Ich glaube, 27 Stunden Videoplayback, das ist so viel ja wie das letztjährige 16 Pro.
Aber eben, ich denke mir natürlich dort dann schon, ja eben, wenn es jetzt ein bisschen dicker wäre, hätte es ja eine erst recht geile Akkuzeit.
Ja, oder? Genau, aber dann kannst du natürlich das Pro kaufen. Oder das Pro und das normale, das hat jetzt mehr Akkulaufzeit. Also das Pro, also das kleine Pro, hat jetzt, glaube ich, 31 Stunden Videoplayback. Das sind 4 Stunden mehr als letztes Jahr. Oder irgendwie, jetzt haben sie im Prozent gar nicht mehr ausgerechnet. Ja.
Einfach mehr.
Ungefähr. Die 4 Stunden gelten nur für das mit dem physischen SIM-Kartenslot, also bei uns sind es 4 Stunden mehr, in den USA, wo das Pro ja auch kein physisches SIM-Kartenslot mehr hat, dort füllen sie den Platz mit Akku und dann hat es effektiv nochmal 2 Stunden mehr Akkulaufzeit. Also wir sind jetzt schlechter dran, weil wir noch ein physisches SIM-Kartenslot haben.
Lustig.
So, das ist das erste Mal, was wirklich noch einen Unterschied macht. Beim normalen macht es irgendwie keinen Unterschied, ich weiß auch nicht, macht sich der Aufwand nicht. Hm. Also das ist der Akku, macht jetzt wirklich, oder eben, das normale hat es bei uns immer noch in er hat weiterhin ein physisches SIM-Kartenslot und das Pro hat auch weiterhin einen.
Hey, die Wahl von dem Sitzungssystem war ein kapitaler Fehler. Hey, da ja, so ein brutzelt man da auf den Grill. Ich sehe dort über ein anderes Sitzungssystem, das identisch ist, wo einfach im Schatten ist. Es ist einfach ätzend. Keine Storen. Viel hat
schon Schweissperlen auf der Stirn. Ich sitze noch gemütlich im Schatten, muss ich sagen. Mann.
Ja, bald nicht mehr
das Samuel. Das sind die neuen iPhones. Preise bleiben nicht gleich. Also mal in den USA bleiben sie gleich. Beziehungsweise, es ist kompliziert, auch da wieder. Das Normale wird, man könnte jetzt argumentieren, sehr günstiger. Also, der Einstiegspreis bleibt gleich, aber es hat doppelt so viel Speicher. Also, es fängt jetzt auch bei 256 GB an. Letztes Jahr sind es noch 128 auf der untersten Stufe. Und der Startpreis bleibt aber genau gleich. In der Schweiz wird es 50 Franken günstiger. Das ist auch wegen dem Wechselkurs. Startet jetzt bei 799 Franken. Und bei den anderen Modellen, also das Air ist sowieso wieder, das ist ein neues Modell, das kostet 999 Franken mit auch 256 GB. Und das Pro wird, ist jetzt eben die Frage, oder? Also in den USA wird es in dem Sinn teurer, das Einstiegsmodell, $100, aber es hat auch mehr Speicher. Also es ist einfach so, der gleiche Speicher kostet gleich viel wie letztes Jahr. Und in der Schweiz wird der gleiche Speicher 50 Franken günstiger. Startet okay bei 1000 und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. 99 ist ja gleich. Könnt ihr nachschauen. Auf
ja, ja, Preise sind ja
ein bisschen einfach günstiger eigentlich in der Schweiz. Ja, so.
Ja gut. Und eben dann haben sie noch AirPods. Haben sie auch noch
ja, AirPods 6 nicht. Ja, gibt es auch noch genau neue Kopfhörer.
Kann man eigentlich kurz machen. Aber
ja, davor wäre jetzt schon böse für mich, dass ich das so nebensächlich behandle. Aber eigentlich sind sie schon noch cool. Also sie machen einfach alles besser, kann man kurz gerade sagen.
Sie haben schon ein paar Sachen dazu getan, die ich finde, ist eigentlich noch krass für einen Kopfhörer.
Nein, also ich finde, es ist echt ein signifikantes Upgrade. Und nur schon, wenn es alles Wichtige, sag ich jetzt mal, besser macht, ist es ja schon super. Oder? Also, sie tönen anscheinend besser, der Sound sei ausgewogen und hat noch ein bisschen mehr Bass. Die Form sei wieder hat an mehr Ohren angepasst. Und die Silicon-Tipps sind jetzt auch besser und sind also gefüllt mit ich weiß gar nicht, irgendeinem Schaumstoff, dass halt das neues Canceling noch effektiver ist. Sie sind jetzt IP57 gerated, also kannst Sport machen und so, Schweiß ist egal. Das neues Canceling ist nochmal besser und was neu ist, sie können jetzt den Puls messen.
Schon witzig.
Ja, ist schon witzig.
Das finde ich sehr lustig, ja.
Wirklich lustig. Und ist klar, du hast halt im Ohr, ja, du hörst das recht gut, du hörst den Puls.
Ist das echt sinnvoll? Also, das brauchst du ja zum Sport und dann hast du vermutlich eine Uhr. Oder ist es
dann
besser?
Brauchst du eben die Uhr nicht mehr. Ja, ich habe mir überlegt, ob sie mit dem ein bisschen abschaffen wollen, für die sagen, hey, ich will eigentlich gar keine Uhr anlegen, ich will nur Musik hören und vielleicht am Schluss dann ein bisschen auswerten, wie meine Herzfrequenz war.
Weißt du, kannst ja, wenn du möchtest Musik hören, musst du gleich die Uhr mitnehmen.
Wenn du möchtest Musik hören?
Ja, oder das Handy halt.
Ja, das ist ja noch dümmer.
Aha, ja,
das Telefon mitnehmen, dann nehme ich ja lieber die Uhr mit. Aber klar, willst du nicht extra eine Uhr kaufen? Ja, verstehe ich.
Also ja.
Aber ich möchte nicht mit, das ist dunkle Steinzeit, mit dem Telefon joggen. Nein, das mache ich nicht mehr.
Es gibt ja nicht nur Leute, die joggen, sondern wenn du zum Beispiel, ich weiss, im Gym bist oder irgendwo und hast
so ein Handy dabei.
Ja, das stimmt. Beispiel, oder? Ja, das stimmt.
Also vielleicht
Gym.
Und ich habe echt auch schon, ich vergesse sehr oft meine Sportuhr ins Gym, weil ich sie mega oft abtue, weil sie mich nervt.
Hey gut, ich meine, wenn es hätte, dann hätte es. Also, dann
genau.
Ist ja nicht
also ich glaube, es gibt schon Use Cases.
Das sicher, ja.
Ist immer spannend, dass es kann, ja, finde ich.
Genau.
Und was auch noch spannend ist, die AirPods sollen jetzt können Live-Gespräche übersetzen. Das ist echt fast das außergewöhnliche Feature, finde ich.
So der Bubblefish vom 21. Jahrhundert.
Genau, also du steckst die rein, oder? Und dann, wenn jetzt jemand anders in Spanisch mit dir redet, dann hast du quasi eine Simultanübersetzung in deinem Ohr von dem. Ich bin wirklich mega gespannt, wie gut das funktioniert und weißt, auch wie echt Zeit oder wie viel Verzögerung das hat. Vielleicht dann musst du nicht gleich, dann, weißt, den hörst, musst du ein bisschen warten, bis es übersetzt hat und dann, das stört dann schon den Gesprächsfluss. Und umgekehrt, also wenn du den redest, oder, ist die Frage, was macht es denn, damit die andere Person dich versteht? Wenn ich jetzt mit jemandem, der in Mandarin kommuniziert wird, rede, dann muss das ja auch funktionieren in die andere Richtung. Gibt es zwei Möglichkeiten, wenn die andere Person auch AirPods hat, und es müssen nicht die neuesten sein übrigens, das funktioniert mit alten AirPods auch. Ich bin nicht sicher, bis zu welcher Version, aber das ist jetzt nicht nur auf die neuesten beschränkt. Wenn die andere Person auch AirPods hat, dann geht es in die andere Richtung, halt genau gleich. Mhm. Also dann haben beide eine Simultanübersetzung im Ohr, oder? Gibt es vielleicht eine kleine Verzögerung, aber kannst eigentlich normal miteinander reden und in deiner Sprache. Und wenn die andere Person keine AirPods hat, kann ja passieren. Glaubt es dann kannst du dein iPhone nehmen und kannst das iPhone herheben. Und dann, wenn du redest, dann tut es halt transkribieren und zeigt es der anderen Person dann in ihrer Sprache an.
Das kannst du bei Google Translate auch schon, ja.
Genau.
Das war schon easy. Also ich habe es auch schon mal probiert. Aber ich weiss einfach, ich küsse mich bei vielen Amis, die das schon brauchen, und die sagen, das ist schon noch easy. Also, genau, musst halt immer so kurz sagen, warte einen Moment, aber ist schon noch gäbig. Ja.
Hey, ja, also ich finde, tönt sehr cool. Preis 219 Franken.
Ist auch okay.
Alle Sachen sind ab dem nächsten Freitag dann verfügbar, also 19. September.
Okay. Genau. Michel, wolltest du schon zu der Uhr etwas sagen, bevor ich da wegschmilze?
Bevor du wegschmilzt.
Jetzt wirklich ein schwarzes T-Shirt mitgenommen, ich würde sterben. So wie du.
So wie ich. Wow. Nein, da geht noch. Meine pinken Haare und alles wieder so ein bisschen absorbieren. Hey, also ich tue mich bei der Uhr sehr gerne auch ein bisschen kurz fassen. Sie haben die neue Apple Watch Ultra 3 vorgestellt, die SE, also das die günstige Version, haben sie auch die dritte vorgestellt und natürlich die Apple Watch Series 11, das ist auch die neueste Version. So von
Series.
Der,
Series.
Series. Blake.
Ich finde das immer seit der Xbox. Ja. Wirklich.
Serious. Ja, das 11, genau, das ist so ein bisschen die Mittelklasse, also ich glaube, die am meisten läuft. Und ich finde vor allem spannend, was beim WatchOS 26 gemacht haben, weil dann jeweils für alle Uhren gilt. Also eigentlich auch für die, die älter sind und auch den WatchOS 26 drauf haben. Also irgendwie die Apple Watch Series 9 und 10 haben das zum Beispiel auch schon. Und zwar hat Apple eine neue Funktion vorgestellt, wo deinen Blutdruck im Auge behaltet, und zwar über den Herzfrequenzsensor, den haben ja alle drin. Und der sammelt über etwa mindestens 30 Tage, sammelt die Daten. Und ab dann warnt die Watch vor, falls sie so Unstimmigkeiten feststellt, in Bezug dann auf den Blutdruck. Und das ist, finde ich, mega wertvoll, weil sehr oft Leute Probleme mit Bluthochdruck haben. Also, ich glaube, etwa jeder dritte Europäer ist von dem betroffen. Und das führt natürlich zu Herzproblemen und Krankheiten, die man dann früh genug könnte feststellen. Genau, das ist natürlich alles sehr medizinisch und darum braucht Apple für diese Funktion noch eine Zulassung von verschiedensten Behörden natürlich in allen Ländern, wo sie das einführen wollen. Auf die wartet Apple noch, haben sie gesagt, und nachher möchten sie dann für etwa 150 Länder Abstart freigeben und dann natürlich für immer mehr.
Das meint ich einfach, wenn du durch viermal erhöht ist. Das kann ja nicht sagen, du hast, ich weiß,
genau, nicht, also es tut nicht genaue Zahlen angeben, ja, sondern einfach so, hey, es ist höher, als wir sonst von dir gewöhnt sind.
Ja.
Vielleicht ist es möglich, um das irgendwie zu checken beim lokalen Arzt oder so, sagen sie dann halt so, geben sie so Tipps, natürlich, was du kannst machen, aber es gibt keine genauen Zahlen an.
Also das heißt, wenn du schon mit mega Bluthochdruck startest, eigentlich, wenn der Apple Watch startet, du hast eh schon Bluthochdruck die ganze Zeit, dann das merkt sie nicht.
Das merkt sie nicht. Also wenn, dann müsstest du wie ein Gerät haben, wo du es mal von Anfang an testet, dass du ein bisschen den Grundwert hast. Genau, oder wenn es schon beim Arzt einmal durchchecken lässt, das sollte man ja sowieso tendenziell so alle Jahr oder so, sagt man sicher. Muss man mal so einen Check machen.
Niemand.
Also gut, Frauen sind vielleicht eher ein bisschen drauf drin, zum alle Jahr zum Arzt, um so Checks machen. Ich finde, eigentlich sollten das alle. Und dann hast
ich habe gehört, ich glaube, in den USA ist eben auch so, dann säckeln die Leute jetzt auch so irgendwelche Gründe zum Arzt, weil ich nicht ursagt, irgendetwas. Aber,
ja, das ist natürlich auch immer die
Gefahr. Bei uns ist es ein bisschen weniger problematisch, weil es mit der Krankenkasse immerhin übernimmt, aber da gehen die Kosten noch mehr in die Höhe.
Super, oder? Und ich zahle es wieder.
ja, schlimm. Der Samuel muss uns alles zahlen.
Danke für mich.
Genau. Und das zweite spannende Feature, das Apple vorgestellt hat, ist nicht, also Google hat das auch eben gerade vorgestellt mit der Pixel Watch 4. Als erste Smartwatch mit der Satellitenkonnektivität. Und Apple hat das jetzt auch vorgestellt für die Watch, so geht sogar noch ein bisschen weiter. Und das ist aber nur bei der Watch Ultra 3, also bei der ganz, ganz teuren. Ich glaube, 750 Franken kostet die günstigste Version von denen. Die ist nicht gerade ein Schnäppli. Jedenfalls kann die jetzt einen Notruf per Satellit auslösen. Und du kannst auch Nachrichten schicken und deinen Standort freigeben. Also du hast so ein paar Möglichkeiten, falls du irgendwo im Scheiß bist. Und die Signalstärke reiche offenbar auch über 1200 Kilometer in die Höhe. Und meistens sind Satelliten, weiss nicht, 400, 500 Kilometer oder so.
1200 Kilometer über Meer?
Ja.
Das ist aber weit oben, 1200 Kilometer.
Das ist übertrieben. Also sie haben 800 Meilen angegeben, ich habe es umgerechnet, die Offi hat mathematisch nichts falsch gemacht.
Das kann nicht sein.
Das wäre einig absurd. Ich weiss nicht genau, vielleicht habe ich das falsch interpretiert.
Hey, aber das wäre irgendwo im Weltall aus.
Ja, Satelliten halt.
Satelliten sind ja im Weltall.
Aha, jetzt habe ich gemeint, du bist aus... Entschuldigung, ja.
Aber,
also es ist einfach auf jeden Fall lange zu mega gut, weil die meisten Satelliten sind etwa 500 Kilometer weg. Also
okay.
Besonders bei so teuren Uhren finde ich es jetzt okay, weil die, wenn du gehst davon aus, dass das wirklich Extremsportler macht, wo dann eben irgendwo komisches Gebirge...
Ja, also viele, die irgendwo im Schnee und im Schitt sind.
Was brauche ich auf dieser Uhr, wenn ich joggen, einen Satelliten noch drauf?
Genau. Wer weiß vielleicht.
Hey, was eben drum eben, also für Normalsterbliche, die jetzt nicht Extremsportler sind und so und sich irgendwo verlaufen, gibt es auch die Find My App, wo irgendwie dir anzeigt, wo du quasi deine Uhr oder dein Handy oder whatever hast. Und das funktioniert eben dann auch über Satellit mit der Uhr. Und die schickt eigentlich wieder Standort den Kontakt, den du angegeben hast, vorab, dass sie den wieder findest. Und dort kannst du auch Nachrichten über Message-App oder über SMS an Familie und Kollegen schicken, wenn das notwendig ist. Also das heisst, das geht alles über Satelliten. Und die Funktion ist ab Aktivierung von der Apple Watch Ultra 3 für 2 Jahre gratis. Viele haben ja immer Angst, dass es kostet. Anschliessend natürlich weiss man noch nicht, wie die Konditionen sind. Aber auf jeden Fall immerhin für 2 Jahre könntest du sie ausprobieren. Aber wenn man auch nicht...
Zu dem, im Fall mit dem gratis Ding, das kann sein, dass es dann auch noch länger ist, weil sie haben einfach, das haben sie beim iPhone 14 auch schon eingeführt, dabei vom 14, dort hat es eben auch geheißen, es ist jetzt, bin mir sicher, was ich dort gesagt habe, ich glaube, ein Jahr haben sie dort gesagt, oder vielleicht
jetzt
2.
Jetzt ist aber noch drüber.
Genau, und jetzt ist es ja schon vorbei, und jetzt haben sie aber gesagt, sie dürfen es jetzt nochmal ein Jahr verlängern, sicher mal für, also auch mit dem iPhone 14 hast du immer noch gratis, und es kann sein, dass
Apple Watch also garantiert sind in dem Fall 2 Jahre, wir können hoffen natürlich, dass es länger ist. Ja. Verfügbarkeit und Konnektivität natürlich hängt auch immer davon ab, wo du wohnst. Ja. Eben, genau, das ist auch natürlich, sie müssen immer mit diesen Satellitenfirmen, müssen sie es natürlich auch vereinbaren und schauen, je nachdem eben, wie es denn in der Schweiz ist, was in der Schweiz das Angebot ist. In den USA ist ja viel auch, weiss nicht, mit SpaceX oder so, oder wie heißen die?
Ja, verbunden. Gut.
Genau.
Lässig. Jetzt muss ich den Sonnencreme einschmieren. aber die brauche ich vielleicht, die kann ich gleich drauf lassen, wenn dann die neuen superhellen TVs kommen, wo du da den iPhone siehst, Luca, oder?
Ja, genau. Genau, ich bin ja letzte Woche vom Mittwoch, also ich bin an der IFA in Berlin, das ist die grösste Tech-Messe von Europa. Die hat stattgefunden vom letzten Freitag bis am Dienstag. Die Pressetage sind schon ein bisschen vorher gewesen. Ich bin darum am Mittwoch schon angereist und habe dort zum ersten Mal können mit eigenen Augen die RGB-LED-TVs gesehen, wo voraussichtlich nächstes Jahr, einige schon das Jahr auf den Markt kommen. Das war für mich ein ziemlich geiler Moment gewesen, weil bis jetzt haben wir vor allem nur darüber gelesen. Ein Bild selber machen habe ich mir aber nicht können, weil die sind eben in Las Vegas vorgestellt worden, Anfang Jahr. Vielleicht noch ganz kurz, was ist überhaupt die IFA? Das kennen ja nicht alle. Die IFA, die Abkürzung tönt auch zuerst mal ein bisschen sperrig. Das ist die internationale Funkausstellung und eigentlich ist sie einfach die wichtigste Tech-Messe von Europa und ein bisschen eben so das Gegenstück zu der CES in Las Vegas, wo im Januar bei mir stattfindet, halt einfach bei uns. Die IFA ein bisschen kleiner, wobei ein bisschen da wirklich sehr ein relativer Begriff ist. Und wenn man mich fragt, ja, was gibt es denn an der IFA zu sehen, was heisst Tech-Messe, dann ist die einfachste Antwort auf das alles. Alles gesehen. Klar, Klassiker wie Fernseher, Smartphones, Smartwatches, Notebooks, Netzwerktechnik, Computing, Peripherie, alles Mögliche. Aber dann es gibt auch Wäschmaschinen, smarte Kühlschränke, Staubsaugroboter, Klimaanlagen, Poolreiniger, Rasenmäher. Das ja sogar.
Hast du vor allem ein Stück mitgenommen?
Vor allem ein Stück. Ich hätte am liebsten hätte ich den Ofen in der Schublade mitgenommen, wo der Lorenz gesehen hat.
Das ich ja gesehen.
Das ist der Wahnsinn. Oder eine Tennisballmaschine, wo nicht nur einfach Ball raushaut, sondern anhand von einem AI-Algorithmus deine Flugbahn von deinen Ball, wo du zurückschlägst, berechnet. Die Ballmaschine selber steht auf vier Rädern und die flitzt dann in Sekundeneile in die Richtung, wo du den Ball angespielt hast, fängt mit dem Netz auf und spielt unter gleichzeitig einen neuen Ball raus in die Richtung, wo du willst. Als ob du dort wirklich einen Sparringpartner hast, der mit dir zusammen Tennis spielt. Völlig verrückt.
Wir leben in der Zukunft.
Crazy. Das ist nicht einmal mein Kollege zum Spielen.
Vereinsamst völlig. Es braucht niemand mehr einen Tennispartner. Du spielst jetzt gegen den Roboter. das alles findet statt in 23 Messehallen. Also das ist ein kleines Dorf. Voller Technik, hunderttausende Besucherinnen und Besucher über so ein Wochenende und wirklich so, es ist so gross, in der Mitte hat sogar Platz wie so eine Art Central Park, sogenannte Sommergarten, wo sogar eine Bühne haben für Open-Air-Konzerte, die natürlich dann stattfindet während dieser Messe. Es ist einfach die totale Reizüberflutung. Michelle hat sie auch mitbekommen letztes Jahr.
Ja, ja da ja leider nicht.
ja, das ja.
Aber du mir gesagt, Gamescom ist eh besser. Also.
Ich war stattdessen an der Gamescom und es war schon sehr unterhaltsam im Vergleich zu der IFA, wo halt schon sehr technisch ist und ein bisschen weniger Spielereien bietet, aber dafür auch sehr spannende Neuerungen.
Genau. Ja, voll. Also in Gamescom würde ich auch mal gerne gehen. Bin ich noch nie selber
gewesen. Können wir nächstes Jahr wechseln, ist gut.
Genau. Da kannst du nämlich für mich die Highlights von der Fernsehs anschauen und das ist halt das ja wirklich eindeutig die RGB-LED-TVs gewesen. Sony, Hisense, Samsung, sie haben die gezeigt und das Thema ist ja eben nicht ganz neu. Vielleicht für die, die es nicht kennen oder zuerst mal muss man ein bisschen ausholen, was genau ist an dieser Technologie spannend. Die aktuelle Top-Technologie bei LCD-Fernsehen heisst ja Mini-LED. Über die redet man jetzt auch schon 2-3 Jahre. Vereinfacht gesagt, kann man sich vorstellen, man hat vorne die erste Schicht, das sind Millionen von LCD-Pixeln, über 8 Millionen bei einem 4K-Fernsehen, wo fürs Bild sorgen, wo das Licht durchlöhnt und quasi damit schwarz und weiß macht und ein Bild generiert. Und hinter diesen LCDs ist eine riesige LED-Backlight, also quasi ganz vereinfacht gesagt eine Lampenwand, eine Wand voller Lampen. Und wo ich damals bei Digitec angefangen habe, im 2017, da hat man noch ein paar Dutzend LEDs gehabt. Mittlerweile sind wir bei etwa 10'000 und sogar drüber, winzige Mini-LEDs, darum heissen die so. Und klar ist einfach, je mehr LEDs du hast, desto feiner kannst du den Fernseher halt wirklich zonenweise abdunkeln oder aufhellen und das bringt halt dann wirklich den Kontrast und die Schwarzwerte auf den LCD-Fernseher. Bis jetzt hat man vor allem blaue LEDs benutzt. Die hat man dann haben dann quasi eine Schicht drüber bekommen, entweder eine Phosphor- oder eine Quantum-Dot-Schicht, je nach Fernsehen. Und aus dem hat man dann weißes Licht gemacht und das weiße Licht ist dann wieder durch Farbfilter rot, grün und blau aufgeteilt worden. Das tönt sehr umständlich, ist es auch. Und genau das ist jetzt die neue Technologie an RGB-LED. Also es gibt keinen Umweg mehr, es gibt keinen Farbfilter mehr oder nur noch sehr, sehr, sehr wenig. Es gibt fast keine Umwandlung mehr. Stattdessen hast du jetzt wirklich direkt rote, grüne und blaue LEDs im Backlight, also quasi dort, wo vorher ein blaues LED war, sind jetzt drei noch kleinere Dioden, rot, grün und blau. Und genau, die sollen von Anfang an schon in die richtige Farbe strahlen. Und der Vorteil davon ist, dass die Farben dann dadurch wirklich brillanter sind, satter, leuchtender. Und weil es halt eben kein Teil, weil eben kein Teil vom Licht mehr durch Filter verloren geht, wirkt das alles halt vor allem besonders in hellen Szenen extrem geil. Und man sieht dann wirklich auch gerade den Unterschied. Die Luminanz ist verreckt, das Bild wirkt wirklich klarer und lebendiger. Das ist wirklich krass. Also so etwas Krasses habe ich bei einem LCD-Fernseher noch nie gesehen. Und ich habe gerade, nachdem ich dort die Präsentation von Sony gesehen habe, viel SMS gemacht und geschrieben, warte noch mit dem OLED, warte noch mit dem neuen OLED bis nächstes Jahr. Im Fall das RGB-LED-Dings, das ist recht geil. Das muss man wirklich ein bisschen näher anschauen.
Noch mal mehr Geld auf die Seite legen, weil es sicher wieder ein Schnäppchen
wird. Kannst du noch mal ein Jahr mehr sparen.
Ja, genau. es wird ganz günstig. Nein, im Fall, es tönt vielversprechend. Ich bin ja auf der Präsentation von Sony, Hisense und Samsung. Das sind die drei, die es bis jetzt präsentiert haben. Und das Spannende war wirklich der Unterschied, wie sie es präsentiert haben. Bei Hisense und Samsung ist es quasi schon verfügbar, vor allem bei Samsung. Hisense soll, glaube ich, auch noch das Jahr irgendwann mal auf den Markt kommen. Samsung hat ja grosse Pressemitteilungen gemacht und gesagt, bei uns kann man es ab sofort bestellen. 115 Zoll ist einfach die Mindestgröße und es kostet nur läppische 29.999 Franken. Easy. hingegen bei Sony, das ist das Spannende gewesen. Hisense und Samsung könnt ihr euch vorstellen, an der Messe dort totale Reizüberflutung, überall Fernseher, mit drinnen ganz gross ihre RGB-Mini-LED-Fernseher präsentiert, stolz, mit breiter Brust, wir sind da, wir haben es, ihr könnt es kaufen, es kostet fast nichts, nehmt es. Sony hingegen hat mich in eine Blackbox eingeladen. Es ist wirklich so ein Kämmerli auf der. Sie haben nicht einmal einen eigenen Sony-Stand gehabt an dieser IFA, aber sie sind dort vorhanden gewesen, in einem Meetingroom, in einem Kämmerli dunkel, wo sie aber innen dran quasi ein Set aufgebaut haben, das ausgesehen hat wie aus The Martian mit einem Referenzmonitor, mit einem Bravia 9 und dann hinter dem Vorhang so schön versteckt ihre neue RGB-LED, das ist richtig schön heimhaltig. Und ja, kein Foto machen, ja, kein Video, das ist alles noch streng geheim. Ihr dürft es anschauen, ihr dürft darüber reden, aber ihr dürft keine Bilder machen. Und ich habe mich gefragt, wieso nicht? Der Fernseher hat so verdammt geil ausgesehen und ich dürfte nicht einmal das filmen und föteln und den Leuten zeigen, während die anderen dort in der Messehalle eine riesen Parade mit Fanfaren machen, über genau den gleichen Fernseher sozusagen. Der einzige Unterschied war, bei Sony war er 65 Zoll gross gewesen. Der Fernseher, den sie uns gezeigt haben. Und das ist gross. Also das ist gross im Sinne von, das ist krass. Weil die Schwierigkeit bei LCD-Fernsehen, immer wenn es um die Technologie geht mit diesen LEDs, sei das jetzt Micro-LED, sei das RGB-LED, Mini-RGB, jetzt gibt es bei Samsung heisst es gar RGB, Micro-RGB. Viel Spass mit dort mit all diesen Namen.
Kannst du das noch ein bisschen aufschlüsseln? Entschuldigung.
Ich probiere es.
Ich bin
Schwierigkeit im Prinzip ist einfach immer, die LEDs kleiner zu machen. Kleiner. Ja. Du hast über 8 Millionen Pixel und das Ziel ist, dass du eigentlich ein LED pro Pixel hast.
Bei OLED ist, dann, oder?
Hm?
Dann wäre es wie bei OLED.
Dann wäre es wie bei OLED, genau. Und das Problem ist aber, die bei OLED hast du einfach ein anderes Material, hast ganz andere LEDs, die dahinter sind, aber die eben nicht organisch im Sinne von, egal, wir gehen jetzt nicht in das Thema rein. Bei LEDs ist es einfach das Problem, bei LCD-Fernsehen ist das Problem, die klein zu machen. Und darum sieht man bei Hisense und Samsung bis jetzt nur 115 Zoll grosse Fernseher. Und wo ich sie gefragt habe, ja, wann kommt es dann in Wohnzimmergröße und wann kommt es bezahlbar, haben sie mir bei Samsung gesagt, keine Ahnung, wir schauen jetzt noch, wir wissen es wirklich noch nicht, wir tun das im Winter, tun wir das ein bisschen analysieren, wie es jetzt mit dem Fernseher gelaufen ist, ob wir dann nächstes Jahr lancieren oder nicht. Bei Sony hingegen haben sie gesagt, nächstes Jahr wenn wir auf den Markt kommen mit Wohnzimmergrösse, mit 65 Zoll und sie sollen bezahlbar sein, sprich, sie sollen etwa so viel kosten, wie heute ein Flagship-Fernseher schon kostet. Wir reden nicht von 10'000 Franken, wir reden von vielleicht 4'000 Franken. Ist immer noch
Geld, das nur der Domi in die Hand nimmt.
Ja, Domi, ja, ja. Jetzt, ja, genau.
Das ist sogar mehr zu teuer, wirklich. Über 4'000 Stutzen, das
Also das ist jetzt mein Wild Guess. Vielleicht sind es auch 5'000, vielleicht sind es auch 3'000. Ja. Aber ich sage jetzt mal, wenn du heute schaust, was ein Sony-Fernseher, ein Flagship-Fernseher kostet, was bei LG oder Samsung ein Flagship-Fernseher kostet, dann nimm einen neuen. Ich sage jetzt mal, da kommst du mit dem RGB-LED kommst du noch mit ein bisschen Early-Adopter-Bonus drauf. Ich schätze, es wird um die 4'000 Franken. Vielleicht Bei Sony 4.449 Franken. So, das ist
ja, kommt dann auf
4.449
sehr spezifisch. Genau, für welche Grösse? Ja, wenn das der 65er ist, dann wird ja das 83er in das Gewehr kommen. Nein, aber ja, nicht. Das Gewehr wäre günstig, dann zwei Gewehr.
Ja, das ist so. Das ist so. Aber es war auch spannend gewesen. Also die, bei Sony haben sie gesagt, weißt, auch bei Samsung, die 30.000, dass die so teuer ist, liegt ihrer Meinung nach weniger an der Technologie selber, sondern wirklich an der Displaygröße. Weil Displays werden einfach exponentiell teurer, je grösser sie werden. Das ist nicht 30.000 Franken, weil die Technologie so krass ist, sondern weil die Zollgröße so krass ist. Und darum sagen sie, sind wir ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr, wenn wir 65 Zoll Fernseher auf den Markt bringen, auch konkurrenzfähige Preise bringen, auch wenn es RGB-LED ist. Und vielleicht jetzt nochmal zum Unterschied, Samuel, wie du gefragt hast, was ist RGB-LED? Bei Hisense heisst RGB Mini-LED und bei Samsung heisst Micro RGB, um Gottes Willen. Der Unterschied im Prinzip, das Prinzip ist bei allen drei genau das gleiche. Es geht immer um die rot-grüne blaue Diode, die hinter deinen LEDs sind, hinter deinen LCDs sind. Samsung sagt einfach, unsere sind noch kleiner als die von der Konkurrenz. Die sind,
aber sind es schon eins pro Pixel? Nein,
nein, nein, nein, nein. Gut. Das nicht. Sonst müsste es Micro, also sonst wäre es Micro LED. Das sind wir aber noch nicht. Wir sind
ja, genau, aber sie nennen es ja was RGB Micro, also ist ja total verwirrend. Das ist
total, total.
Samsung, sie nennen es, okay.
Sie nennen es Micro RGB, also Micro RGB, weil bei ihnen sind es 100 Mikrometer gross pro, also es ist kleiner als ein Staubkorn, muss man sich immer noch geben, also es ist immer völlig krass.
Das ist schon crazy, ja.
Aber es ist nicht eine RGB-Einheit pro Pixel. So klein sind sie noch nicht.
Hey, heisst das? Weiss man etwas zum Energieverbrauch? Weißt, mich interessiert eigentlich noch so die ganze Hitzeabstrahlung, weil ich die als Monitor brauche und gemerkt habe, die Uhren OLEDs. Wenn ich noch einen helleren nehme, wird er noch heißer. Wie sieht denn das bei denen aus?
Hey, haben sie uns natürlich noch nicht können zeigen oder noch nicht gesagt. Also beim 115 Zoll Ding kannst du dir vorstellen, das ist natürlich du brauchst vielleicht ein halbes Kraftwerk nebendran, damit das läuft. Bei Sony, ich sag mal, dort tun es wirklich nur bei Samsung und Hisense, das ist ein Paradox, obwohl es schon verfügbar ist, tun das bei mir, für mich bei ihnen mehr nur nach Zukunftsmusik, wo vielleicht nicht einmal nächstes Jahr schon wieder vorhanden sind, hingegen bei Sony, wo es am meisten Geheimnis daraus gemacht haben, tun es noch am ehesten so, als ob man nächstes Jahr tatsächlich die Sache kann für uns, auch in unserem Wohnzimmer posten, mit Geld, das wir auch auf dem Konto haben, unter Umständen. Wie aber dort der Energieverbrauch ist, keine Ahnung. Weiss wirklich nicht. Haben sie uns so
klassischerweise wäre ja LED schon ein bisschen weniger, also wäre ein bisschen effizienter, genau, ein bisschen weniger Energieverbrauch als ein OLED mindestens. Ob es jetzt bei dem anders ist, weiss ich natürlich nicht. Aber eben, also ich für mich und vielleicht für alle, die draußen zuhören, ich versuche es schnell zusammenzufassen. Also Micro-LED wäre einfach, dass jedes Pixel ein LED ist. Dann haben wir RGB-LED, das hat mit der Größe per se noch nichts zu tun, sondern es ist einfach, dass nicht mehr die LEDs nur blau sind, sondern eben rot, blau, grün. Genau. Und Mini-RGB-LED ist einfach, dass das sehr kleine LEDs sind oder du einfach so kleine Zonen kannst halt ansteuern, dass der Kontrast besser ist, dass du nicht so viel Blooming und so Sachen hast. Und Micro-RGB-LED, wenn wir jetzt einfach Samsung mal ignorieren, weil die einfach dumm sind, dann wäre dann eigentlich eine Kombination aus diesen zwei Sachen. Habe ich das richtig so zusammengefasst?
Sorry,
Kombination aus welchen zwei Sachen?
Ja, also Micro-LED oder wäre dann quasi, jedes Pixel ist ein LED und die LEDs, also jedes Pixel ist eigentlich drei LEDs, weil du brauchst ja rot, blau, grün, oder?
Ja, es hat aber gerade einen Disconnect gehabt. Aber,
schade.
Genau, aber das Micro, genau, Micro-RGB, das tönt dann nach einem Nonplus-Ultra.
Ja, und das ist wirklich noch sehr, sehr weit weg, weil schon Micro-LED ist ja weit weg, oder?
Genau. Also ich habe auch nochmal nachgefragt. Sie haben ja gesagt, Micro-RGB, haben sie gesagt, sei kleiner als die RGB-LED von der Konkurrenz. Und ich habe gefragt, ja, heisst das in dem Fall, wenn sie kleiner sind, hast du mehr Platz, um noch mehr Dioden hinten zu verbauen? Heisst das, du hast auch mehr Dimmzonen? Oder besser gesagt, mehr dimmbare Zonen? Das haben sie mir aber keine Antwort, weil sie haben gesagt, auch das können wir nicht sagen, wahrscheinlich schon, aber wir dürfen unsere Konkurrenz nicht kommentieren. Habe ich sehr spannende Aussage gefunden, wenn nebendran gerade ein Hisense-Fernseher steht und sie haben sogar ein Mikroskop aufgestellt, wo man können die LEDs anschauen unter dem Mikroskop. Aber sie haben explizit keinen Kommentar dazu abgeben, ob die Micro-RGB mehr dimmbare Zonen haben werden als die von der Konkurrenz. obwohl sie kleiner sind. Und das wäre eigentlich dann der logische Rückschluss. Ich denke, es hängt mega vieles von der Prozessorleistung ab, wie die können angesteuert werden, weil mehr, das ist auch immer der Unterschied zwischen Sony, zwischen TCL, zwischen Samsung, die alle haben Mini-LEDs, aber nicht alle, oder teilweise TCL räumt sich immer, wir haben die meisten Mini-LEDs verbaut, wir haben am meisten als alle anderen. Heisst aber nicht immer, dass sie trotzdem das beste Bild haben, weil die Prozessorleistung ist enorm, paradoxerweise sogar grösser als bei OLED, obwohl man bei OLED eigentlich theoretisch, wenn man sich das Prinzip aussenkt, sagt man sich, ja, dort sind es ja 8 Millionen, über 8 Millionen Dimmzonen. Warum ist das dort kein Problem und bei LCD schon? Weil, das ist eben das Paradoxon dabei, du hast quasi immer den Widerspruch in jedem Bild drin. Du hast Pixel, wo teilweise, du hast eine Diode, wo hunderte Pixel anstrahlt und jedes Pixel hat, müsste eine unterschiedliche Helligkeit haben, neu mit RGB-LED sogar eine unterschiedliche Farbe. Und der Algorithmus muss konstant irgendwelche Kompromisse finden zwischen wie hell strahle ich jetzt da, welche Farbe mache ich jetzt da, damit es am Schluss gleich ein gutes Bild gibt ohne Blooming. Und das ist darum eigentlich die höhere, komplexere Arbeit, die dort muss geleistet werden als bei einem OLED. Und genau darum ist da auch wieder die Frage gewesen, oder genau darum kann Samsung wahrscheinlich noch nie sagen, ja, wir werden mehr Dimmzonen haben, weil es kommt darauf an, ob ihr Prozessor das überhaupt kann leisten.
Nicht mehr bei OLED, also zum den Gedanken fertig machen. Also OLED ist einfacher, weil dort ist es wie klar. Da hast du ein Pixel, das muss die Farbe haben, muss so hell sein. Da musst du gar nicht rechnen, da musst du nichts interpolieren. Du musst einfach sagen, so, ansteuern, fertig, ciao. Ja.
Genau, perfekt. Okay. Straightforward. Das ist das. Punkt.
Ja gut. Hey, da bin ich mega gespannt. Mal schauen, was so nächstes Jahr auf uns zukommt. Ich würde sagen, dann gehen wir noch eins weiter und springen in Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
K-Pop Demon Hunters, das neueste Phänomen, was der meistgeschaute Film auf Netflix.
Ever.
Ever. Das ist verrückt. Gut, die haben immer ihre eigenen Statistiken und so, aber er wird populär, ist er absolut. Sensationelle Wertungen auf Rotten Tomatoes. Dann, ich habe mich dann auch genötigt gefühlt, da zu schauen, weil ich muss ja wissen, was die Welt bewegt. Und ihr zwei, Michelle und Luca, sind ja voll, ihr fühlt den voll.
Also darf ich kurz vorab, bevor der Luca einsteigt, mit K-Pop Demon Hunters erwähnen, dass der Luca gesagt hat, Zitat, der Schund muss ich mir auch noch geben. Der kann ja nicht gut sein. Zitat Ende. Luca, du hast freie Bühne.
Der Schund. Ja, nein, es ist wirklich, der läuft ja seit Juni auf Netflix. Ja. Seit Juni läuft er auf Netflix und ich habe den eigentlich mit keines Blickes je vorgehabt zu würdigen. Ich habe immer wieder gesehen, in meiner Bubble, ein paar von meinen Lieblingsreviewern haben den reviewed, und Chris Duckman zum Beispiel, aber auch andere. Und ich habe mir gedacht, ja gut, also wenn der diesen Film sogar reviewt, dann muss er ja schon einigermaßen ernst zu nehmen sein. Aber ich habe die Reviews dann selber gleich nicht geschaut, das hat mich irgendwie gleich nicht interessiert. K-Pop, come fucking on. Was ist das? Oder also wirklich. Und dann, irgendwann einmal habe ich dann in meiner Bubble habe ich irgendeine Coverversion von meinem Lied gesehen, von Golden, wo eine Sängerin das versucht hat nachzusingen mit diesen krassen Tönen. Und der Song ist so, ich habe den Clip geschaut, nicht gewusst, von wo das Lied ist, aber das Lied hat mich so derart berührt, ich habe gerade die ganze Haut gehabt, dass ich dachte, holy shit, und da habe ich so ein bisschen Kommentare geschaut und gesehen, ah, das ist aus dem scheiß K-Pop Demon Hunter. Aus
dem scheiß Film.
Ah, oh, alright, also gut, dann schaue ich mir den an, bin ich so Dings wie sagen wir denn, die Zusammenfassung vom Film anschauen, wie wird
du
der Film zusammengefasst?
Du hast die Zusammenfassung angeschaut?
Ja, also weißt du, Zusammenfassung, so wie sagen wir, Synopsis.
Aha, genau, so da. Synopsis. Okay, ah, ja, easy.
Und die Synopsis ist ja, wenn K-Pop-Superstar Rumi, Mira und Zoe nicht gerade Stadien ausverkaufen, dann gehen sie ihre Geheimidentität als Dämonenjäger nachher und beschützen ihre Fans vor übernatürlichen Gefahren. Zusammen müssen sie jetzt ihre bis jetzt grösste Herausforderung meistern, nämlich eine unwiderstehliche, rivalisierende K-Pop Boygruppe, wo in
Wahrheit
verkleidete Dämonen sind.
Hey, es ist so lustig. Ich bin umgekehrt wie du. Ich habe auch gefunden, der Film ist jetzt nicht für mich, aber ich habe auch schon den mega früh in dieser Bubble gesehen und gefunden, hey, dann schaue ich den vermutlich auch mal. Sieht ja so nach einem Anime, also so ein bisschen Anime-Vibes, oder? Nicht so voll. Aber ich habe ihn dann einfach wirklich auch nur easy gefunden. Aber die Musik vor allem fühle ich gar nicht. Und dann der Film ohne Musik, das ist
ja,
kannst du nicht gut finden.
Ja, dann kann etwa 70% weg, ja, oder, von dem Ganzen. Das ist schon so.
Ich habe den Film dann am Mittwoch in Berlin im Hotelzimmer auf meinem schäbigen Laptop geschaut. Und die nächsten 5 Tage war das meine neue Persönlichkeit.
Also mein Insta-Feed ist etwa voll mit etwa 30 Reels an einem Abend vom Luca zu allem K-Pop-Demon-Hunter-Shit, was du findest im Internet. Und ich habe es grossartig gefunden. Ich kenne den Film schon ein bisschen länger als den Luca. Und dann flacht es so ein bisschen ab, aber man findet es immer noch geil. Und dann kommt jemand und fangirlt wieder wie verrückt. Und dann musst du ihn gerade nochmal schauen. So es ist so lustig. Toll.
Ich bin besessen gsi von den Weiden Dämonen, bin ich besessen gsi von dem Film. Ich konnte nicht mehr an nichts mehr anderes denken als an K-Pop Demon Hunters. Der Soundtrack ist bei mir on repeat auf den Ohren gelaufen. Ich bin durch die Hallen an der IFA gelaufen und in meinem Ohr hat es gemacht, you're my soda pop, my little soda pop.
Und aber du hörst ja auch gute Musik eigentlich, oder?
Hey, aber das sind einfach alles so Catches. Also man muss vielleicht mal zusammenfassen, sie machen einfach auf so vielen Ebenen, finde ich, so vieles richtig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so erfolgreich ist. Du hast irgendwie 3 Girls, die irgendwie die Welt beschützen, die aber gleichzeitig superherzig sind. Sie haben alle so eine eigene Persönlichkeit, wo irgendwie, also mit irgendjemandem kannst du immer ein bisschen relaten. Also Drumi, wo irgendwie so ein ihre 2 Seiten hat und eine. Oh, Scheiße, bei mir ist wieder unable to connect.
Du kannst auch mal weiterreden, weil das ist schon einfach
so. Okay. Wo quasi wie so 2 Seiten hat, ihre dämonische Seite, wo sie muss ihr Leben lang verstecken. Da kennt man sicher auch, etwas, Seiten von sich, die man nicht mag, die man muss verstecken. Und dann haben wir Zoe, die so völlig hyper ADHS ist und für alles 72 Pläne hat, wo auch immer versucht, ein bisschen zurückzunehmen, sich selber. Und dann haben wir, wie heisst sie? Die dritte. Zoe, Rumi.
Rumi. Nein, Mira. Sorry, Mira.
Mira, genau. Mira, die Rothörig. Mhm. Die einfach immer so ein bisschen aggressiv unterwegs ist. Und jetzt aber quasi, wie sagt sie verdient jetzt mit dem Geld, dass sie so ist, wie sie ist. Also jeder hat so wie sein Part, seine Persönlichkeit und sie haben sich das Dritte gefunden und können das ausleben als K-Pop-Stars. Und es funktioniert und es kommt gut an. Mute. Und genau, das ist so ein bisschen das, was mega gut funktioniert. Und dann halt auch die ganze Story, wie die Freundschaft, die sie haben. Und das, was sie bekämpfen müssen, ist ja eigentlich auch so ein bisschen auf mehreren Ebenen. Sie müssen Dämonen bekämpfen, aber sie müssen natürlich auch irgendwie so ein bisschen ihre inneren Dämonen bekämpfen. Auch, ja.
Für mich, der Film hat wirklich mega einen Sweet Spot getroffen zwischen völlig lächerlich und trotzdem mega charmant. Ich finde auch den Animationsstil, man muss dadurch sagen, der Film ist von Sony Picture Animation Studios produziert wurde. Das ist das gleiche Studio, wo die beiden Spider-Man-Filme gemacht haben mit Miles Morales, also der Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse. 2 Filme, ich glaube, teils sogar Oscar nominiert, wenn nicht sogar Gewinner vom besten Animationsfilm vom Jahr. Und die Filme, die werden ja auch gelobt, bis zum geht nicht mehr zurecht. Das sind ja fantastische Filme. Und man merkt das auch da in der Machart von K-Pop Demon Hunters, das ist überhaupt nicht billig oder einfach so angeschmissen. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig geil animiert. Irgendwo in der Nähe von diesen Spider-Man-Filmen und trotzdem irgendwo auch ein bisschen mehr mit dem Anime-Einschlag. Teilweise die Grimassen und die Gesichtsausdrücke, die es machen, könnten 1:1 aus einem Anime stehen. Und ich bin im Moment eh voll auf der Anime-Welle und darum hat das total gefeiert.
Und, hey, lustig, ich habe das Gefühl, du gehst, deine Antwort geht in eine ganz andere Richtung. ich habe den Stil völlig unspektakulär gefunden. Ich habe die Grimassen und so, das ist wirklich so, ihre Mimik ist übrigens recht lustig gewesen. Das habe ich noch geil gefunden. Aber den Rest habe ich so recht durchschnittlich. Überhaupt nicht schlecht, aber einfach.
Wirklich? Nein.
Hätte ich jetzt nicht
unterschrieben.
Weil der Trailer ist schon so, vom Trailer hätte ich den Film nämlich auch nicht geschaut, weil ich finde wirklich, er ist, visuell spricht er mich jetzt gar nicht an. Aber ich finde es einfach erstaunlich. Meistens kannst du dich irgendwie bei etwas, was ein riesen Hype ist, einfach nachvollziehen, auch wenn du es nicht gut findest. Ah ja, klar, wegen dem. Und bei dem habe ich wirklich nicht so durchgeblickt, weil ich fand, die Story ist, es ist noch easy. Ich habe auch die Figuren noch okay gefunden. Und absolut nichts Schlechtes. Es ist so richtig so ein nicht unoffensive Film. Es ist einfach so, ja, ist cool gewesen. Und darum, ich glaube, dass der wirklich der lebt und stirbt mit dieser Musik. Wenn du die Musik richtig fühlst, dann ist der Film sensationell und darum hat er irgendwie 95 bei Rotten Tomatoes. Boah. Und wenn die Musik nicht gut findest, dann ist das einfach so ein 6 von 10 Animationsfilm.
6 von 10? Kann gut sein. Ich habe die Musik natürlich mega gut gefunden und ich habe auch, also man muss sagen, wir haben vorhin gesagt, vom Hype. Also Hype, das ist wirklich seit 2 Monaten, das ist im Juni released worden, der ist, ich habe geschaut, bis diese Woche ist er 11 Wochen in Folge auf Platz 1 gewesen von den Netflix-Charts. Also 11 Wochen lang am Stück. Das ist völlig verreckt. Er ist zuerst innerhalb von kürzester Zeit der erfolgreichste Animationsfilm von Netflix geworden in Sachen Viewing Hours, keine Ahnung, oder Abgriff, ja immer, wie sie die Statistiken machen. Und kurz darauf aber dann auch der erfolgreichste Film, period, auf Netflix. Also auch erfolgreicher als ihre bisher zweitplatziert, wo, glaube ich, irgendwie Red, wie hat der geheißen, mit dem Dwayne The Rock Johnson.
Wirklich der?
Der, also Film, wir reden von Film, nicht von Serie, ja. Von Film, Netflix-Film. Der hat Charts intern gestürmt. Dazu ist die Musik eben gekommen. Die Musik ist, ich glaube, 4 Lieder aus dem Film sind gleichzeitig in den Top 10 von der Billboard 100 yes. Charts gewesen, also von der internationalen Charts. das eine Lied Golden auf Platz 1, ich glaube, ist immer noch auf Platz 1 und es ist sogar das erste Lied von einer weiblichen K-Pop-Gruppe, wo jemals auf Platz 1 gelandet ist. Und die weibliche K-Pop-Gruppe da ist sogar fiktiv. Es ist fucking verreckt. Das Album vom Film ist auf dem 2. Platz, immer noch.
Das ist absurd.
Es ist überall. Der Novak so Djokovic lustig. Hat erst gerade letztens an der US Open eine Choreografie aus dem Film nachtanzt. Es ist überall. Du kommst nicht an K-Pop Demon Hunters vorbei im Moment. Das und ich, ich bin auch.
So geil, okay.
Recht reingeht in den Rabbit Hole, wirklich ein paar Tage lang hat sich für mich die ganze Welt nur noch um das gedreht. Jetzt komme ich langsam wieder raus. Aber es ist ein.
Dann musst du nochmal schauen.
Es war ein wilder Ritt. Es ist ein wilder Ritt gewesen.
Also, du brauchst einen kalten Entzug, ich sehe das.
Das ist geil.
Also in meinem Kopf läuft der Soundtrack immer noch. Shit, permanent.
Flash durchzählen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Aber der Film ist geil.
Aber ich finde es so schön, dass so etwas irgendwie Anklang findet. Eben so ein bisschen die, weiss nicht, eben K-Pop ist so etwas, wo vielen Leuten nichts sagt oder wo sie Vorurteile haben, wo jetzt einfach auch mega auf dieser Schiene sind und merken, hey, es ist eine gute Mischung aus sehr poppig und halt K-Pop. Es ist ja irgendwie nicht so das ganz Klassische, aber sie haben dank der Regisseurin, glaube ich, auch vor allem, die auch alles geschrieben hat. Sehr viel übernommen aus dieser ganzen K-Pop-Kultur. Also es ist schon, man kann es mega gut vergleichen und sie nimmt das ein bisschen hops, eben wie du sagst, es ist so ein bisschen auf einer lustigen Schiene, aber eben auch sehr charmant. Und sie kritisiert es aber auch und ich finde, das ist eben auch etwas, was ein bisschen ausmacht. Also sie nimmt sich selber nicht so ernst mit dem Ganzen, würde aber schon damit irgendwie so ein bisschen sagen, hey Leute, merkt ihr eigentlich, wie krass das Ganze ist mit dieser Fanszene, mit dem man muss so perfekt sein, man muss am Tag durch ein krasser Star sein und in der Nacht noch Dämonen jagen und es ist immer noch nicht gut genug und so. Also es ist schon spannend, was eigentlich so die ganze Message dahinter ist und ich glaube, das ist auch so ein bisschen etwas, was gut funktioniert irgendwie auf der ganzen Welt. Ja.
Hey, wie hat die Agentenserie da, so eine Trickfilmserie mit so 3 Agentinnen, shit, look, du weißt doch sicher welche.
Oh, Jesus.
Die Agentinnen.
Es sind so 3 Mädels, halt auch so irgendwie Teenies oder so, und es sind noch keine Agentinnen, gehen am Tag in die Schule und sonst sind es keine Agentinnen. Totally Spy.
Oh, Jesus.
So. Das hat mich mega an das erinnert, darum.
Ja, ich glaube, ich weiß,
ja. Aber das ist irgendwie auch nicht so gut. Aber nein, es ist ja, krass, auch wirklich krasser Hype, aber ja, lustig, dass es dich das so reingezogen hat.
Ja, völlig.
Sehr lustig. also ich glaube, man muss ja nicht noch mehr dazu sagen, ich glaube, jeder hat schon davon gehört, aber ich glaube, man kann einfach Musik mal hören und wenn man die erträgt, dann findet man den Film vermutlich auch gut.
Ich muss ehrlich sagen, wir müssen ein bisschen gedulden, weil eine von meinen besten Kolleginnen die unbedingt hat mit mir zusammen schauen und dann ist Musik aber schon natürlich in meinem New Music Feed auftaucht und dann habe ich dort schon ein bisschen reingelassen und es hat mich natürlich instant catch, das hilft sehr.
Sicher, es ist schon ein bisschen geskippt. Es ist
was? Was so weh?
Es geht mir auch weiter in den Ohren. Kommen wir vom einen riesengroßen Hype zum nächsten riesengroßen Hype. Vielleicht definitiv nicht ganz so gross, aber in der Gameszene gigantisch. Und darum wechseln wir in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Ich habe Hollow Knight Silksong gespielt. Der Kevin, der macht ja für uns das Review und der ist so wie verrückt am Zocken.
Man beschwert sich immer, wie schwierig das ist, und er stirbt die ganze Zeit.
Sagen wir immer, geht gut, ist einfach schlecht.
Also er leidet sehr stark, wenn man so die ganze Zeit gehört von ihm. Ja.
Ja. Ich als Erste, ehrlich gesagt, wir haben ja genau letzte Woche darüber geredet, wie der ganze Hype und so entstanden ist, über das der Vorgänger, der vor 8 Jahren erschienen ist, und dann hat es einfach jetzt einen riesen Hype gegeben, und das ist also das alte, meistverkaufte Indie-Games mit 15 Millionen Einheiten. Also wirklich, das ist eine gigantische Zahl. Und jetzt ist es rausgekommen, hat da schon irgendwie, ich glaube, der Steam, der Store ist gerade zusammengefallen, auf die Switch auch. Ich habe, glaube 3 Stunden gebraucht, um das Game zu kaufen. Das ist völlig absurd.
Wow.
Also wirklich, um 4 ist es gelauncht und um 7 Uhr bin ich fängst den Kaufprozess abschliessen. So beknackt. Und ich glaube, wenn man das Alter gut gefunden hat, findet man das gut. Das ist definitiv noch ein schwieriger. Das ist ja so ein 2D-Metroidvania, wo du spielst die Huntress, glaube ich, heisst sie. Und du bist in so einem Käferwesen. Und das Coole an dem Game, und ich glaube, was fasziniert, ist wirklich, es zeichnet so eine coole Welt. Es hat einen mega coolen, stimmigen Soundtrack. Und die ganze Welt ist mega schön, so Merli-mässig gezeichnet, mit so verschiedenen Gebieten. Und durch die läufst du durch und bekämpfst Gegner. Und dann hat es halt so die Souls-like-Elemente. Wenn du stirbst, dann hat es wie so einen, das ist wie eine Spinne, wenn die ihre Opfer einwickeln. So ein Ding, so ein, hat's dann nachher, das kannst du wieder holen. Wenn du unterwegs stirbst, dann ist halt dein Zeug weg. Deine Sachen, die du gesammelt hast. Und so erkundest du eigentlich die ganze Welt, noch dies noch. Du siehst du, am Anfang, du hast keine Karte und keinen Kompass. Das heisst, wenn du auf die Map schaust, gibt es keine Map, dann ist einfach schwarz. Und du musst mit den Ressourcen, die du findest, musst du zuerst Karten kaufen bei Leuten, die Leute auch zuerst finden. Und dann musst du den Kompass, den musst du ausgerüstet haben, der braucht dann aber einen Slot. Das ist, ich meine, den habe ich immer drin, sonst bist du ja eh verloren. Und ich finde es wirklich, es erzeugt so eine geile Stimmung. Du triffst dann ab und zu auf irgendwelche komischen Krabbelfeicher, die dir dann irgendetwas erzählen über die Welt. Und ich finde, es schafft es tatsächlich mit relativ wenig Dialog, einfach so eine lebendige Welt zu schaffen, die so ein bisschen miteinander verwoben ist. Ja, und dann hat es halt überall sauhärte hure Gegner, wo du einfach mal irgendwie schön 20 Mal brauchst, um sie zu vermöbeln. ich glaube, ich will es nie durchspielen. Ich glaube, für das ist es mir wirklich auch schwierig und zu lang. Und dann kommt wieder irgendein anderer Seich, wo mich ablenkt. Aber eigentlich ist es schon noch recht geil. Ich habe doch auch einen oder anderen Boss gemacht, wo vielleicht mal 10 Mal gebraucht habe. Aber wenn der Checkpoint gerade in der Nähe ist, ist es noch lustig. Und weißt, es ist auch so eins, ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander. Am Anfang kannst du einfach gumpen und ich glaube, später gibt es noch einen Double Jump und den Dash zum Beispiel, den kommst du auch erst rüber und jetzt habe ich gerade so eine Fähigkeit bekommen, dann kann ich wie mit meinem Umhang so ein bisschen schweben. Und ich glaube, viele finden einfach, weißt, wieso muss man so essentielle Sachen, wieso gibt es nicht von Anfang an? Also weißt, wieso machst du irgendwie, okay, das wäre eigentlich das Game, jetzt nehmen wir noch schon die 3 Sachen aber wieder weg und die bekommst du dann erst nachher. Und ja, Ich habe es jetzt noch okay gefunden und was auch nicht. Wirklich, es sieht super schön aus. Wo ich wirklich sau Mühe habe, es hat so Passagen, wirklich sau lang. Ich glaube, es heisst The Hunter's March. Und dort musst du, hat irgendwie so rote Früchte und auf die musst du abdashen. Das heisst, du gumpst, steuerst nach vorne und dann drückst du runter mit Gumpen und dann haut er in die Blumen rein und dann spickt es dich um. Und das machst du bei verschiedenen, weil unten dran Stacheln. Mhm. Hey, und am Anfang fängt es an, dann hat es eine und nachher wieder eine sichere Plattform. Hey, aber nachher geht das, jetzt geht im Fall unendlich weit. Du musst unendlich weit musst du das können machen, ohne dass du runtergehst und du hast ja nur 5 Leben sozusagen.
Und du musst immer wieder von vorne anfangen, ganz von vorne, oder? Wenn es nicht schaffst.
Also wenn es dich am einen Ort hat, dann musst du bist du an der nächsten Plattform wieder. Das geht schon.
Ah, okay.
Aber das schon ja, genau. Aber eben, wie gesagt, du hast 5 Leben. Und es hat auch noch Gegner. Also die nehmen 3 Leben weg. Und du hast so die Fähigkeit, du kannst dich heilen, glaube ich, 3 Punkte. Aber für das musst du immer zuerst Gegner irgendwie, musst du etwa 10 Mal einen Gegner geschlagen haben, dann lass das wieder auf, oder? Das heisst, du kannst nicht immer brauchen. Hey, dann habe ich es dann irgendwann auch geschafft. Und dann am Schluss ist einfach so eine Arena, wo nochmal irgendwie etwa 10 Gegner kommen.
Nein!
Und weißt, vor allem so richtig viel. Du bist völlig verwirrt, oder? Und du, vorher hast du gerade den ganzen Dings gemacht. Und ich bin jetzt 3 Mal dort hingekommen und dort noch gnadenlos gescheitert. Und das, zum Beispiel, ich weiss nicht, wie ich das soll je schaffen. Das ist ja der Horror. Und ich bin noch völlig nie nicht. Ich glaube, das ist bockschwer. Aber
Also meinst du nicht noch so, es hat doch jetzt so ein Patch gegeben, dass der Einstieg ein bisschen einfacher ist. Meinst du, bräuchte es noch einen für einen Easy-Mode?
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die Leute fühlen es ja mega. Von dem,
also ich glaube, von dem lebt es vor allem
ein bisschen. Es ist schon easy. Aber ich finde es schon auch schwierig. Aber wirklich, es ist, wenn die Art, und ich muss mal wirklich den Sound hören, wie gesagt, so Soundtrack haben.
Den lässt er dann wieder, weißt du, aber die wirklich gute Musik aus den Charts.
Ich habe auch Charts, wirklich mega schön. Und hey, was ich noch interessant gefunden habe, ich glaube, mit dem Kevin mache ich dann ein Streitgespräch dazu. Ich meine, ich spiele jetzt vielleicht nicht so viel so Spiel, aber wie würdet ihr es gefühlsmäßig spielen mit dem D-Pad? Also mit dem, oder?
Digitalen Steuerkreuz? Tastatur für mich. Ganz klar.
Tastatur. Ja, sowieso, ja, absolut.
Ja. Also ich bin schon sehr Joystick-Mensch, aber ich glaube auch so aus Gewohnheit.
Du würdest auch irgendeinen Analog-Stick den Joystick nehmen. Du sagst mal, wüsstest du...
Tastatur, ja.
Nein, aber wenn
ich kann, aber wenn ich müsste, die anderen zwei dann auch eher den Stick wahrscheinlich, ja.
Weil der Kevin, der rastet völlig aus. Das ersetzt gleich überhaupt nicht. Das musst du mit dem D-Pad spielen. Und er ist so ein Purist. Und ich finde das lustig. Ich habe das Gefühl, es sind so... Ich bin ja noch ein bisschen älter als der Kevin, aber eigentlich die ältere Generation, die aufgewachsen ist mit digitalen Steuerkreuz, so Nintendo und so, die spielen jetzt, glaube ich, mit dem. Und ich spiele auch mit Analogstick. Sorry, das D-Pad. Da brauche ich im Ghost of Yotate, um irgendwelche Sachen auswählen oder so.
Ja, ja.
Aber es gibt, glaube ich, schon auch so Sachen, wo du musst relativ genau treffen oder wo das Timing muss stimmen. Und ich kann mir vorstellen, dass mit dem Steuerkreuz das Timing besser erreichbar ist.
Ich brauche das nie, wirklich nicht. Ich habe das Gefühl, ich spiele alle Games mit dem Analogstick.
Ich würde sagen, es ist, glaube ich, Gewohnheit.
Das mit dem Analogstick. Aber wir machen dann sicher einen Artikel dazu und dann machen wir eine Umfrage. Ich bin verdammt gespannt, was da
rauskommt. Ja, genau.
Ja, das ist Hollow Knight Silk Song. Es kostet, glaube ich, nur 22 Stutz. Ich glaube, 22 habe ich gezahlt.
Und ist wahrscheinlich auch der Server abgestürzt, den man es kaufen konnte.
Ja, etwa 600'000 Leute haben es gleichzeitig
gezahlt. Geil, mega schön.
Also ist auch eine rechte Nummer. Ja. Ja, also komm, dann wären wir hier am Ende von unserem Podcast. Ich danke euch fürs Mitmachen und euch fürs euch fürs Mitmachen und anderen fürs Zuhören, Zuschauen, was auch immer. Und tschüss miteinander, bis in einer Woche.
Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Tschüss.